Moderierst du an, Herr Giesbert?
Ja.
Gut.
Gehört das schon zur Anmoderation?
Nein.
Ist das das Heulen des Wolfs?
Sehr gut, das schneide ich vorne weg.
Sneakpot hat sich in dieses gemütliche Uhr zurückgezogen, um für euch über das Heulen des Wolfes zu sprechen. In Folge 685 sind heute bei mir am Sonar der Mann mit den guten Ohren. Das ist Christoph Perner.
Hallo.
Und durch die Torpedoluke hier gerade hinzugestoßen, das ist Robert Krüger.
Jawohl, Herr Kaloi. Und Stefan Giesbert ist der Kapitän dieses Unterfangens.
Bonjour, ça va?
Ça va bien, merci.
Hallo.
Et toi?
Aber dann hört es halt auch schon wieder auf mit unserem Französisch. Deswegen habt ihr den Film auch auf Deutsch geguckt oder habt ihr ihn euch auf Französisch?
Zwischendrin mal auf Französisch geschaut, aber da war ich eher neugierig, wie die deutsche Schauspielerin aus Bad Banks, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen.
Paula
Bär, genau. Wie die Französisch spricht, also ob die als Französin durchgehen soll oder als Deutsche. Ich glaube, sie sollte als Deutsche durchgehen. Das ging aber eher aus dem Kontext hervor. Sie sprach nämlich sehr gut Französisch und habe mir halt mal angehört, wie das so auf Französisch klingt, aber ich habe es eigentlich auf Deutsch geschaut.
Ja, ich habe es auch auf Deutsch geguckt. Das ist mir zu anstrengend sonst. Weil ich spreche ja gar kein Französisch, insofern es würde mir gar nichts bringen.
Nee, nicht mal das lustige Blender-Französisch, was ich kann.
Nee, gar nicht. Ich ja, merci und un baguette, s'il vous plaît, und dann ist Ende.
Ja, genau. Und dann stehst du da und willst noch Schokocroissants kaufen und
ja, wobei das kann ich, weil hier in Frankfurt meine Lieblingsbäckerei, da arbeiten echte Franzosen. Das ist eine französische Bäckerei und die sprechen alle Französisch. Das habe ich mal rausbekommen, als ich irgendwas bestellt habe, weiß gar nicht mehr was, wahrscheinlich Baguette und Schokocroissant wie immer. Und ich muss wohl irgendwie genuschelt haben oder irgendwas. Jedenfalls hat der Gegenüber in der Bäckerei hat wohl gedacht, dass ich was auf Französisch zu ihm gesagt hätte und hat sofort umgeschaltet und hat auf Französisch weitergemacht, so als wäre das ganz normal. Und ich stand da so und dachte mir, was ist denn jetzt passiert? Auf welchen Knopf habe ich gedrückt? Und dann musste ich erstmal aufklären, so, sorry, ich verstehe nichts. Und er so, haben Sie nicht auf Französisch? Und ich so, nee. Oh, Entschuldigung. Und dann ging es auf Deutsch weiter, aber halt mit diesem super französischen Akzent. Das ist sehr unterhaltsam.
Weil Französisch halt so klingt, als würde man nuscheln oder was mit zu sagen.
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch irgendwas Komisches gesagt, was mit der Akustik von draußen und Leuten, die da essen und so im falschen Ohr angekommen ist. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Das war aber sehr lustig. Zurück zum Film.
Ja.
Französisch.
Ja, um was geht's denn? Ging es denn eigentlich?
Das Heulen des Wolfes.
Nein, ich hab's vorgeschlagen. Ich muss doch.
Ach, scheiße, echt? Du hast recht. Ja,
dass
wir jetzt eine andere Reihenfolge haben, weil ich weiß, dass ich heute dran bin und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass vor mir der Stefan dran ist. Aber jetzt bist du ja vor mir. Also Bob.
Das ist aus der Reihenfolge geraten irgendwie, genau. Aber der Stefan hatte die U-Boot-Filme vorgelegt.
Oder so, ja.
Vorletzte Woche und deshalb habe ich jetzt dann den U-Boot-Film nachgelegt. Das Heulen des Wolfs, ein französischer U-Boot-Film mit, jetzt habe ich die Seite nicht offen, auf jeden Fall mit Omar Sy, den wir aus Lupin kennen und aus Ziemlich beste Freunde und so. Wer ist der andere Typ?
Der François Civil.
Genau, das ist der eigentliche Hauptdarsteller. Ja, worum geht's? Wir haben so eine Person, die quasi am Sonar sitzt, demzufolge immer den Kopfhörer auf den Ohren hat. Und wie stellt er sich vor? Akustische Kriegsführung oder so ähnlich, ne? Heißt die Einheit oder sowas? Akustische, jetzt habe ich es genau.
Aufklärung oder
irgendwas. Ja, irgend sowas. Akustische sowieso, Kriegsbla. Das Ganze spielt in der Jetztzeit, also so, moderne Atom-U-Boote also ist nicht näher definiert, aber Pi mal Daumen heute. Und
so im Syrien-Konflikt, oder?
Ja, genau, also, der Syrien-Konflikt ist
gerade vergangen.
Genau, damit beginnt es irgendwie. der Anrisstext in der IMDb schreibt dann davon, dass er irgendwie einen tödlichen Fehler begeht, obwohl er der Beste ist und sich jetzt irgendwie, um das wieder gut zu machen, bla bla bla. Ich habe da ganz was anderes erwartet, nachdem ich diesen Text gelesen habe. Also ich glaube, wenn man den liest, das kann man erstmal so vergessen.
Ist auch eigentlich irrelevant, dieser Fehler, oder?
Richtig. Story. Ist irgendwie irrelevant.
Es geht um was völlig anderes.
Genau, sorgt halt für ein paar Umverteilungen von Personal auf verschiedenen U-Booten. Aber das ist eigentlich, das hätte auch von vornherein so sein können und man hätte uns die gleiche Geschichte erzählen können. Jedenfalls, er ist eigentlich ziemlich gut, aber wir sehen halt am Anfang, wozu diese Geschichte gut ist, dass er immer so an den Geräuschen, die er da hört, muss er zum Beispiel so klassifizieren, was hört er da? Und dann hört er irgendwie, was ist ich, Schraubengeräusch mit 7 Blättern und das ist dann irgendwie ein, und das hat den und den Beiton und da rasselt irgendwie der Diesel komisch, weil links oben die Nockenwelle schief ist oder so. Und das kann er alles hören und wenn dann noch der Wal dazwischen singt, dann weiß er das auch noch. Und dann weiß er eben genau, das ist dieses eine russische U-Boot und nicht das chinesische oder vielleicht doch das syrische, was die Iraner damals abgewrackt oder nicht oder irgendwie. Und also das kann er alles raushören und das wird uns am Anfang erklärt und ich glaube, dafür ist die Szene ganz gut. Und dann kommt es zu einem Konflikt, so klassisch werden die Russen uns als die Bösen präsentiert. Ich will jetzt auch gar nicht auf die Details eingehen, weil das Ganze nimmt ein paar Wendungen, die ganz interessant sind. Aber es ist dann so diese übliche Geschichte, dass irgendein Atom-U-Boot kriegt den Befehl zum Abschuss der Atomraketen und das ja, führt dann zu allen möglichen Verwicklungen und natürlich soll am Ende des Films nicht die Welt vernichtet sein, also muss das alles irgendwie hingebogen werden. Und dann ist das also spannend, unter Wasser und so.
Ich glaube, ein bisschen müssen wir schon noch auf die Dings eingehen, weil das spoilert ja, ein bisschen.
Dann machen wir aber vorsichtig.
Ja, also dieses U-Boot, das soll halt diese, wie hast du es gesagt, es soll einen Atomschlag führen gegen Russland.
Ja.
Und ist nicht,
Ja, ja, genau.
Und ist nicht mehr zu stoppen, weil es seltsame Befehle hat, also so Grundbefehle, nämlich der zu diesem Befehl dieses Atomschlags gehört es, dass es danach allen Kontakt abbrechen muss und auch keine Befehle mehr annehmen darf. Also es gibt keine Abbruchmöglichkeit für diesen Befehl.
Wisst ihr, ob das so ist?
Ich habe keine Ahnung. Wenn das so ist, ist das ganz schön dumm.
Ja, ich würde auch hoffen, dass also in Zeiten von vernünftiger Kryptographie mit Signaturen ja, vor allem, und so, das muss doch
die machen. Die machen ja so eine Authentifizierung, die recht eindrucksvoll ja sogar ist in gewisser Weise. Zwar ein bisschen rudimentär oder nicht rudimentär, sondern so ein bisschen altmodisch, aber schon eine Authentifizierung mit einer hier Kryptographie und so. Aber ich habe das Argument, warum irgendwie, weil die Regierung könnte dann irgendwie beeinflusst sein oder irgendwie sowas. Gehen die jetzt davon aus, dass die Russen innerhalb der letzten halben Stunde in Paris einmarschiert sind oder was soll? Also habe ich nicht verstanden, was das soll. Warum kann der Präsident, wenn er jetzt diesen Abschlussbefehl gegeben hat, nicht sagen, das war eigentlich für meine Frau gedacht. Rückgängig machen bitte. Ja. Warum soll das nicht gehen? Ja?
Der Abschuss also, der großen Rakete, damit meinte ich was ganz anderes.
Ja, genau. Hätte ja sein können, ja.
Ja, ja, das verstehe ich auch nicht, weil du hast einen kryptografisch gesicherten Kanal zu deinem ja. Marineoberkommando oder zu deinem Heeresoberkommando, wohin auch immer. Und über den gibst du mit Kryptographie und Authentifizierung und allem Scheißdreck gesichert einen Befehl. Und die andere Seite vertraut diesem Befehl und wird die Vernichtung der Welt einleiten. aufgrund dessen, dass sie dieser Kryptographie und allem, was da dranhängt und dem ganzen Authentifizierungskram und Authentisierungskram, dem vertrauen sie einfach, weil das gilt als safe. Und ist es hoffentlich auch. Davon würde ich jetzt mal vorsichtig ausgehen. Und wenn eine Minute später mit derselben Absicherung der Befehl kommt, stopp, wir haben uns geirrt, neue Erkenntnisse, müssen wir zurückrollen, dann ist das alles nicht mehr, dann ist das alles nicht mehr glaubwürdig und dem kann man auf gar keinen Fall irgendeinen Glauben schenken. Das war ja auch ein bisschen weit hergeholt. Aber hey.
Ja.
Das ist ja mal die Prämisse für diesen Film, sonst geht er nicht.
Auch das weiterspinnt, der Kapitän wird dann kontaktiert von jemandem, dem er blind vertraut und Er reagiert nicht, weil sein erster Offizier, der offensichtlich ein militärischer Betonkopf ist, sagt, nee, das gehört zum Schnitt, das machen wir nicht.
Das haben wir schon immer anders gemacht.
Genau. Bei jeder Vernichtung der Welt bisher anders gemacht. Ja,
hast du eigentlich recht, ja, stimmt. Das gehört zum Schnitt.
Das gibt's doch nicht, oder? Aber nee. Ja, gut. Ja, allerdings muss man sagen, Militär ist schon auch so. Also, zum Teil jedenfalls. Hoffentlich nicht in so einem Fall. Oh Mann.
Ja.
Aber darüber hinaus, wie fanden wir das denn alles? So. Mal davon abgesehen.
Also mal davon abgesehen, ich mag ja U-Boot-Filme und hin und wieder mal so ein Militär-Thriller, bin ich auch nicht abgeneigt. Und das war halt jetzt wirklich in dem Sinne Thriller, weil also in der IMDb ist es als Action-Adventure-Sci-Fi klassifiziert, es ist nichts von den dreien.
Was? Sci-Fi?
Ja.
Das ist halt überhaupt nicht Sci-Fi, also gar nicht.
Ja.
Also ich bin nicht sicher, ob die Iraner wirklich so geil aussehende Fregatten haben, das weiß ich nicht. Aber sieht sonst super aus. Eigentlich nichts Sci-Fi. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
War wahrscheinlich die Schleswig-Holstein oder so.
Nee, die Deutschen haben sowas auch nicht.
Doch, haben wir schon.
So ein Stealth-Ding?
Naja, es ist zwar nicht Stealth, es hat nur so ein bisschen glatte Flächen an der Seite, aber sowas haben wir schon auch.
Ja, stimmt, es war nur Panzer. Ich glaube, sowas haben die Deutschen nicht. Naja, egal.
War gerade in Wilhelmshaven, ich habe sie da stehen sehen.
Also ich finde, als Beschreibung hätte gut gepasst, so, es ist einfach ein Roter Oktober-Remake, ein französisches, mit ein bisschen Atomkrieg.
Das muss Stefan jetzt drohen, der hat ihn kürzlich gesehen.
Ja, genau. Aber ich fühlte mich, also zumindest in der ersten Hälfte, sehr stark genau daran erinnert. So irgendwie, da hat jemand Roter Oktober neu gemacht, ist dann später irgendwie anders abgebogen. Okay.
Aber so stark anders abgebogen sind die ja eigentlich gar nicht, oder? Also die Bedrohung ist halt stärker. Es ist halt nicht nur dieses. Das russische U-Boot fährt in amerikanische Gewässer und wir wissen nicht, ob es angreift oder nicht, sondern wir haben hier den Fall, okay, das wird angreifen. Die sind dabei, den Erstschlag auszuführen und müssen jetzt aufgehalten werden. Und das macht man am besten, indem man eine Person von oben auf ein U-Boot mit dem Helikopter und so. Also da waren ja Szenen drin, sind ja genauso in
Russland. Sau lustig, ja.
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 Hat es für euch funktioniert?
Bei mir ist Roter Oktober zu gucken halt schon sehr, sehr lange her. Also ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen, aber es ist beides Mal mindestens 10 Jahre, wenn nicht eher mehr her. Und insofern waren die Parallelen jetzt für mich irgendwie, ja, bei der Szene mit dem Helikopter und so hatte ich diese Assoziation schon auch, aber ansonsten war das nicht so präsent. Und ich hatte einfach mal wieder Lust auf U-Boot-Thriller und ich fand es halt angenehm, dass es nicht zu einem Actionfilm gemacht wurde. Also, dass jetzt nicht irgendwie nur Szenen waren, stimmt, wo sie dann mit Handfeuerwaffen durchs U-Boot rennen und sich Schießereien in irgendwelchen Gängen liefern oder so, damit es noch actionreich, sondern es war so, der Suspense kam rein aus dem, jetzt ist das U-Boot da hinten und jetzt ist es da oben und guck mal, da hinten im Schatten sieht man das andere und jetzt läuft die Zeit davon und so weiter. Also ich fand dann zum Schluss auch diesen ganzen Teil, wenn es dann innen drin irgendwie brennt und Feuer hat und so, das fand ich dann unnötig, weil da wurde es so ein bisschen Actionfilm.
Obwohl es schon auch einfach nur bedrückende U-Boot-Atmosphäre nochmal rübergebracht hat, gell? Also,
ja.
So gezeigt hat, wie scheiße das ist, wenn du in so einem U-Boot bist.
Und es hat auch nicht versucht, jetzt irgendwie, ach, guck mal, dann nehmen wir noch ein bisschen was von das Boot und machen jetzt hier noch irgendwie so 20 Minuten Wasserbomben Suspense mit rein. Das haben sie sich gekniffen, fand ich auch ganz okay.
Dann kommt diese Heldenszene mit Omar Sy, wo er den Ironman-mäßigen Helden macht und mit so einer super Auflösung am Ende, da dachte ich so, das hätten die Amerikaner nie die Eier gehabt, das so zu machen.
Ja.
Aber fand ich klasse.
Ja. Ja, es war so ein bisschen, ich war kurz vom Kopf gestoßen, aber genau, weil, wie du sagst, es ist, es würden die Amerikaner nie so machen und man hat halt so Sehgewohnheiten und denkt sich dann so,
ja, genau.
Wait, what, really?
Ja, genau.
Kommt jetzt nicht noch was? Also es geht jetzt nicht, was ist denn?
Ja. Das hat mich so ein bisschen überrascht hinten raus dann, diese Wendung. So,
jeden.
Wow.
Ja.
Aber es geht halt nicht, auch auf die Gefahren zu viel zu spoilern, nicht sehr amerikanisch aus. Mit alle treiben es unter ist der Fahne. Ist
ein Harrison Ford-Film oder ja, genau. Oder Liam Neeson-Film.
Ja, genau.
Submarine Puncher.
Der einfach von U-Boot zu U-Boot taucht und die Periskoprohre abbricht oder irgend sowas.
Abbeißt.
Genau. Abbeißt.
Ja, genau. Und dann so diese Wasserluken so aufboxt und da reinklettert und dann alle umboxt und dann wieder geht.
Nee, ja, genau.
Das war so ein bisschen mein Problem, als dann diese Drehung kam, dieses mit dem, wir können ihn nicht aufhalten, weil es könnte ja sein, dass das dass jetzt irgendwie der Präsident umgedreht wurde oder alles falsch.
Was absurd, ja. Hm?
Das fand ich sehr schwer, sehr schwer zu glauben, weil das ist, also vielleicht ist es so, wäre blöd, aber.
Ach, den Macron drehen die doch nicht um, die Russen.
Ja, aber vielleicht seine Frau absehen. Und die ihn dann, weißt du?
Achso, ja, oder ja,
der Stasi-Spion, der da seit ewigen Jahren undercover ist und nicht weiß, was er machen soll, der wird dann aktiv und nimmt die Codes an sich und schickt irgendwas hinterher.
Stimmt, das könnte sein. Ah. Ja, das war einfach konstruiert. Das ist ein bisschen schade.
Das fand ich dann so ein bisschen schwierig, da dann irgendwie so den Flow wiederzukriegen, als sie mich so ganz verloren hatten. Hm. Ja, aber als dann eben, ja, diese Heldennummer und so, fand ich schon irgendwie cool, auch cool gelöst. Also, ja. Eben das Sachen, ja, dass auch nicht alles klappt. Ich glaube, wenn das alles so glatt gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich jetzt hier gesessen und gesagt so, ach, wäre irgendwie cool gewesen, wenn es auch irgendwas gegeben hätte, was jetzt nicht so 1:1 geklappt hat.
Ich fand die Fokussierung auf den auf diesen Sonarmenschen ganz, ganz gut, weil das hatte, das wirkte auch realistisch, wie die dann immer diese Spektrogrammanalysen von den Tönen sich angeguckt haben, sodass es zwar hatte was Visuelles, aber es hatte auch was Audiomäßiges. Mhm. Wir hören immer natürlich sehr laut gehört, was er da in seinem Kopfhörer hat. Aber es war halt nicht nur, dass wir jetzt irgendwas hören und ihm da ins Gesicht schauen. Die Szenen gibt es natürlich auch, aber es gibt dann auch immer diese Spektrogrammanalysen, wo man dann drauf gucken kann auf dem Monitor und dann eben auch sieht, okay, das Muster, das Pattern, was da drauf ist vom Frequenzverlauf, sieht jetzt genauso aus oder sieht anders aus wie beim letzten Mal und so. Und dann hast du das Gefühl, du zum einen hörst du die Geräusche mit und kannst so ein bisschen mitbasteln und zum anderen siehst du auch was. Und das fand ich, das hat gut funktioniert fürs Kino so, also für Film, weil es eben beides bedient. Und mal irgendwie eine frische Perspektive, sonst haben wir immer nur, die sitzen da und dann geben sie mir einen Ping und dann und dann hörst du Schraubengeräusche von oben und so wie wir das Boot kennen. Das hat hier nochmal so das Ganze noch ein Stück weiterentwickelt einfach. Das mochte ich.
Ja. Ich mochte die Schauspieler auch. Ich fand, die waren gut besetzt. Gut, ob der Omar Sy als Führungsoffizier so glaubhaft ist, kann man drüber streiten.
Hatte so ein bisschen dieses Lupin-mäßige, Schlitzohrige, so und das
was Legeres. Ja. Der hat halt immer so was Legeres. Aber sonst, also gut, den mag ich halt einfach, deswegen fand ich ihn da auch gut. Aber alle anderen fand ich einfach sehr passend besetzt. Ne? Also sowohl dieser Admiral, als auch dieser erste Offizier, Betonkopf, und auch der Funke, und auch der andere Kapitän, also das oder ne, Kommandanten oder wie heißt Kommandant, glaube ich, gell? Fand ich alle super besetzt. Also, und auch die hier unsere Bär.
Paula.
Freundin. Ja. Paula Bär. Genau. Fand ich auch sehr gut. Aber die finde ich meistens gut.
Ich fand ein paar Szenen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da wusste ich nicht, wo die hinführen sollen, so richtig. Also. Zum Beispiel eine so eine Szene, wo der Admiral an Bord kommt und dann erstmal so ein bisschen rumpöbelt, dass es alles so unmilitärisch ist, weil die irgendwie, keine Ahnung, die tragen ihre Namensschilder nicht oder ihre Rangabzeichen oder so. Und dann pöbelt er da rum und es hat dann aber keinerlei Konsequenzen. Also die Szene führt nirgends hin.
Ja.
Also es waren so ein paar Sachen drin, die so, wo man dachte so, okay, da kommt jetzt und dann, nee, da kommt da nichts mehr.
Ja, die Szene macht ihn vor allem irgendwie unstimmig. Da habe ich nämlich dann irgendwie so vor mich hingemurmelt, so, der scheint nicht so Ahnung zu haben, wie das so abläuft. Theresa zu mir gesagt so, doch, die haben doch vorhin gesagt, dass der selbst so und so lang ein U-Boot kommandiert hat. Wo ich mir dachte so, hä, aber das passt ja dann gar nicht zusammen. Also, weil einerseits hat er offensichtlich keine Ahnung, wie es abgeht unter Wasser und auf der anderen Seite soll er so ein alter Hase sein. Also, komisch.
Ja.
Eine Unstimmigkeit ist mir aufgefallen, das kann allerdings auch in der Übersetzung verloren gegangen sein, da hätte ich vielleicht doch nochmal auf Französisch die Szene schauen sollen. Und zwar sagen sie irgendwie, kommt irgendwie ein Torpedo oder sowas. Und da fragen sie ja irgendwie, wo kommt denn der Torpedo? Und dann sagen sie, kommt von rechts. Und ich denke so, das ist so unnautisch. Würde nicht passieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Französisch ist, ob die auch so die Steuerbord und Backbord haben im Französischen. Aber wenn sie das nicht haben, dann, ja, dann hat die Übersetzung da einfach arg geschlafen. Weil das kann man halt so nicht übersetzen. Das müsste Steuerbord heißen.
Tja, kommt von rechts. Weißt Bescheid.
Die Musik fand ich super übrigens. Hat mir sehr gut, zum Teil ein bisschen überdramatisch, aber insgesamt sehr, sehr stimmungsvoll und passend.
Das ist doch gut. Ja, dann müssen wir jetzt da Punkte dranhängen. Was machen wir daraus?
Und ist das besser oder schlechter als Roter Oktober?
Ja, das müssen wir dann auch klären. Christoph.
Ich fand ihn gut. Der hat zwar gewisse Schwächen, haben wir ja besprochen, aber insgesamt fand ich das eine gute Unterhaltung und fand das auch stimmig und fand es vor allem auch dramatisch. Also ich finde die Dramatik in Roter Oktober, habe ich es ja vorhin schon angedeutet, die kommt ja eher nur aus der Unwissenheit. Die wissen einfach nicht, ob der angreift oder ob er überläuft. Das ist ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel Dramatik. Da findet ja Dramatik nur im Kopf statt. Und hier ist ja tatsächlich echte Dramatik, auch wenn die ein bisschen konstruiert ist. Aber das fand ich schon spannend. Also und auch dann irgendwo tragisch, weil das Thema ist ja dann, die schicken ja ein anderes U-Boot hinterher, um die zu stoppen, was so viel heißt wie um die zu versenken im Endeffekt. Das heißt, es wird dann ein rein französisches Shootout zweier U-Boote. Das fand ich echt spannend. Also spannender als bei Roter Oktober, muss ich sagen, obwohl das natürlich ein Klassiker ist, logisch.
Dass die eigenen Leute aufeinander schießen, ist das so?
Ich weiß nicht, ob das so ist, aber
kann mich nicht daran erinnern, das im Film mal gesehen zu haben, so als Idee.
In irgendeinem Film, meinst du?
Ja, also jetzt irgendwie.
Doch, das gibt's schon.
Okay.
Gibt's schon, aber es ist nicht sehr häufig. Du hast schon recht, das ist schon selten. Aber gut, es geht halt um die Abwendung der atomaren Apokalypse, gell?
Ja, aber hier geht's ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass einer von den beiden jetzt böse geworden ist.
Nee, genau. Also genau, die sind beide rechtschaffen.
Genau, beide gehen davon aus, sie tun das Richtige.
Und müssen sich trotzdem gegenseitig versenken.
Ja, das ist krass.
Schon, ja. Und ja, das war schon eine spannende Dramatik.
Nur, weil sie nicht miteinander reden.
Genau, ja, das ist das Ärgerliche daran. Und deswegen würde ich sogar sagen, ich sehe den für mich eher vor Roter Oktober, auch wenn der ein Klassiker ist, weil der setzt da noch was drauf. Also ich fand das gut. Das ist zwar in manchem nicht ganz, ganz konsequent, aber insgesamt finde ich das ein cooler Film. Und ich gebe dem 8,5 Punkte.
Alter, kann ich nicht mit. Also ja, ich fand den auch gut. Aber ich sehe den nicht vor Roter Oktober. Dazu waren zu viele seltsame also da oszillierte der auch so ein bisschen und wusste manchmal nicht, was er will so richtig. Also auch lustige Szenen drin, die da irgendwie nicht reingehören so richtig. Insofern lande ich jetzt irgendwo so bei 6,5, 7 Punkten. Trotzdem sehenswert.
Ich bin auch bei 8,5. Ich war auch sehr begeistert. Ich habe ihn irgendwie in Etappen schauen müssen, weil irgendwie immer wieder was dazwischen kam. Habe mich aber immer wieder gefreut, wenn ich mich wieder hinsetzen konnte und ihn dann geschaut habe. Ich habe ihn sogar mit Kopfhörern, also auf dem Fernseher, aber mit Kopfhörern geschaut. Und da hat das dann nochmal noch cooleren Sound, also weil es halt noch direkter ist, noch mehr im Ohr sozusagen. diese ganzen Elemente, die die verwendet haben, eben um dieses Hören zu zeigen, sozusagen. Das fand ich richtig gut. Also von daher die Empfehlung. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den entweder im Kino, gut, das ist jetzt durch, vermutlich für den Film, aber dann mit Kopfhörern schön kräftig zu hören, schon geil. Also, super.
Geben Sie mir einen Ping.
Das hat eigentlich noch gefehlt.
Ja.
Ja, gut. Also, durchweg eine Empfehlung.
Ja.
Ja. Dann lasst uns trinken.
Kommen wir zur Droge der Wahl, genau.
Irgendwo Eis? Ich finde es noch nicht. Doch,
hat jemand Cognac oder ein französisches?
Ach, siehst du, ich denk immer nicht an so.
Oder ein französisches habe ich.
Oder Salzwasser.
Einmal Champagner aufgemacht oder so, irgendwas.
Nee. Ach, ich brauche jetzt mal hier
Eis. Armagnac.
Nein.
Ich mal schnell Eis.
Calvados. Jetzt sag schon.
Was war dein letzter Tipp? Nein. Es gibt so viele gute französische Getränke. Nein. Ich glaube, entstanden ist es auch. Ich bin mir nicht sicher, könnte in der Schweiz entstanden sein, aber es ist schon so was Französisches. Und
Cidre.
Es gibt noch was Ultra-Französisches, was du noch nicht genannt hast, und davon ist es was Ähnliches.
Okay, wahrscheinlich habe ich gerade Tomaten auf den Augen. Weiß ich jetzt gerade nicht.
Ups.
Wermut?
Ja, ist auch drin. Aber ist kein Wermut. Es ist Wermutkraut drin. Jungs.
Absinth?
Ja.
Hatte ich kurz drüber nachgedacht, dachte ich, okay, ist das Französisch, habe ich wieder verworfen.
Typisch Französisch, ja, genau. Verbinde ich, glaube ich, so mit der Pariser Bohème.
Ja, die trinken ja immer Pernu wie die Wahnsinnigen, ja, das stimmt.
Genau, und Pastis, das wäre das andere gewesen, wo gesagt, das ist was Ähnliches. Nee, ich habe heute einen Zeitsprung, nee, der heißt jetzt nicht mehr Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte gehört, empfehlenswerter Podcast, und die hatten es von Absinth, und da hatte ich während der Fahrt, hatte ich so richtig Lust, so, oh, Absinth jetzt, das wäre es.
Schön auf die nächsten Baustelle einlaufen, erstmal
Absinth gießen. Erstmal 70% Dinge reinkippen. Und da dachte ich, heute Abend trinke ich einen Absinth. Und dann ist mir erst heute Abend aufgefallen, ach, das passt ja auch noch sehr gut. Fantastisch.
Ja,
und deswegen zwitschere ich mir hier die grüne Fee. Aber ich habe nicht den 70%igen, ich habe mir einen 55%igen geholt, sonst bin ich ja sofort dicht.
Ja, ich habe ganz schnöde hier noch den Knob Creek von letzter Woche, wo noch so ein winziger Schluck drin war, immer noch hier stehen. Der hat mir in den ein oder anderen Teams-Meeting gute Dienste geleistet, wo ich ihn kurz in die Kamera halten konnte, um Leute
zu verstehen. Ach so,
ich dachte.
Falsch verstanden, sorry.
Nee, getrunken habe ich ihn nicht während der Arbeit. Weil der gleich leer ist, steht jetzt hier noch die Flasche irgendwie Jim Beam Stefan, Rye.
Damit ich vielleicht solltest doch du schneiden, dann könntest du da die wichtigen Informationen herausdestillieren von dem, was der Bob eben gesagt hat.
Ja, steht hier noch Jim Beam Rye, damit ich danach Rye weiter trinken kann.
Sehr gut.
Und heute trinke ich das mal auf Eis, weil es ja einfach, also bei mir in der Wohnung ist es leider echt fies warm gerade, zumindest hier im Arbeitszimmer. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
Das Haus bleibt zum Glück angenehm kühl, aber ich habe vorhin, wollte ich hier mal das Fenster aufmachen, das kannst du ja vergessen. Also selbst abends um 9:30 ist es draußen noch so heiß, dass Lüften Unsinn ist, und das finde ich ätzend.
29 Grad haben wir hier, das ist schon hart.
Das ist absurd.
Ja, also hier im Keller geht's, aber oben unterm Dach schlafen.
Ich habe auch überlegt, ob ich wieder in den Keller gehen soll, aber hier im Beratungszimmer ist angenehm. Also ich sitze praktisch nackt da, also es ist super. Kalt ist es jetzt nicht, aber insgesamt, wir haben halt so ein kaltes Gemäuer, da geht das.
Also hier in meinem Arbeitszimmer sind es gerade 25 Grad, sagt mir meine Home-App. Das ist einfach nur fies. Aber draußen ist halt noch wärmer, insofern der Fenster aufmachen wäre auch Quatsch.
Ja.
Wir freuen uns jetzt gerade jeden Tag über die Klimaanlage, die wir letztes Jahr installiert haben lassen. Das ist schon schön, wenn du zumindest ein Zimmer oder zwei Zimmer im Haus einfach auf eine angenehme 23 Grad Temperatur, also es müssen ja keine 17 sein, aber irgendwie, weiß nicht, deutlich unter draußen.
Wir haben super. Die auch heute einen Tag über im Wohnzimmer laufen gehabt und auf 24 Grad gestellt und das ist total angenehm. Aber es kommt halt nicht bis hierhin in mein Arbeitszimmer. Kommt einfach nicht her. Und danach ist das Ding umgezogen ins Schlafzimmer, um das Schlafzimmer für den Kleinen vorzukühlen. Ja. Ich bin leer ausgegangen.
Ja, ich habe letztens große überlegt.
Ja. Unsere Große liegt jetzt oben. Ich habe eben aufs Babyfon geguckt, das ich jetzt übrigens habe, falls ich gleich verschwinden sollte. Da sind es 30 Grad, aber das macht ja nichts aus. Die schläft bei 30 Grad. Das ist eben beim ins Bett bringen hat sich auch erstmal zugedeckt. So, nein, zudecken. So, das ist total warm. Papa, naja, zudecken.
Ja. Okay, gut. So ist die Rosa auch drauf. Völlig verschwitzt dann, aber zugedeckt, ja.
Ja, genau. Glatt, nass.
Der Lucius
trinken.
Lucius so, genau, ja. Das Gegenteil. Der Lutz hat sich ja auch im Winter immer aufgedeckt, also der, und entsprechend uncool findet das jetzt. Ich habe überlegt, letztes Jahr eine Klimaanlage anzuschaffen, weil es im Kinderzimmer halt unheimlich warm war. Aber jetzt haben wir da ja neue Fenster und Fensterläden. Und jetzt ist es schon eigentlich, ich finde es eigentlich angenehm. Aber mal gucken, wenn es im Sommer richtig warm vielleicht noch wird, müssen wir vielleicht doch noch eine kaufen. Aber meine Frau ist da dagegen. Naja, mal gucken.
Beste Investition letztes Jahr.
Ja. Wir haben uns das schon vorletztes Jahr gekauft, glaube ich. Ihr habt ja letztes Jahr nochmal abgegradet, ne?
Ja, genau. Also diese Lärmdinger, das finde ich nicht mehr so. Wir haben halt jetzt eine Split-Level, die halt schön leise den Raum einfach kühlt.
Ja, klar. Das ist ja, das was noch was ganz besseres anderes. Aber das darf ich hier nicht montieren.
Ja, klar, in der Mietwohnung kannst du sowas nicht machen.
Ach so. Ja, gibt's auch Gefrickellösungen, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber ist.
Ja, halbe Fenster ausbauen, neues Fenster und oh ne. So, ich muss jetzt mal gerade sagen, was ich trinke, weil sonst verwässert es mir ein Schenker. Ich habe nämlich heute einen geschenkten Drink. Ich habe einen französischen Rum genommen, St. James, Rum Agricole, und mache daraus einen Tea Punch. Ich finde, das passt auch irgendwie zur Seefahrt im weitesten Sinne mit allem Schlechten, was Rum für die Seefahrt bedeutet hat.
Ja, und französische Seefahrt vor allem, das ist ja, passt ja super sogar.
Hören wir der Atmung noch zu?
Wie bitte?
So ein schönes Geräusch.
Da steckt jemand.
Ich sagte, hören wir der Atmung noch zu, aber ja, dann hört man nichts. Ja, sehr schön. Das heißt, du hast Limetten im Haus.
Ich habe vor, weiß ich nicht, 3 Wochen schon eine Limette gekauft, weil ich gesagt habe, ich möchte mal wieder einen Sauer machen und...
Und dann hast du diese eine Limette 3 Wochen lang angeguckt.
Nee, es waren zwei.
Die hat ein Stein.
Eine ist irgendwie in eine Limo oder irgendein, ich glaube in so einen Quark-Joghurt für so Naanbrot und sowas gewandert. Und die andere habe ich jetzt heute Abend zu Tea Punch verarbeitet.
Boah, ich kann euch sagen, so ein Absinth macht verdammt Spaß. Das sollte man häufiger trinken. Wir trinken das viel zu selten. Das ist so ein puren Absinth mit einem Eisklotz, der dann so schön trüb grün wird. Das ist wirklich fein.
Ich habe doch vor ein paar Wochen, Monaten, mal irgendwann kurz erwähnt in irgendeinem der Sneakpots, dass ich Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe mit Louis Defenet geguckt hatte. Und da saufen die ja auch die ganze Zeit Absinth. Quasi in dem ganzen Film durch. Immer zu, also
Pastis oder Pernod. Müsste es eigentlich gerade verboten gewesen sein, oder?
Ja,
da trinken die Pernod, das ist ja diese.
Ach so, okay, ja. Das gleiche ohne Wermut.
Ja, genau.
Jo. Oh, was ein toller Drink.
Der erste Sour, nachdem man lange keinen Sour hatte, ist immer geil.
Ja, so. Warum trinke ich nicht öfter Sours? Ja, weil es sau viel Arbeit ist und ich jetzt hier wieder den ganzen Dreck rumstehen habe.
Sau viel Arbeit, 4-2-2 zusammengeben, sau viel,
ist furchtbar. Nein, nicht das, aber ich habe jetzt hier einen Shaker, den ich wieder sauber machen muss und so weiter. Wenn ich mir einen Negroni im Glas baue, dann kann ich am nächsten Tag aus dem Glas auch noch Wasser trinken.
Den Shaker, den darfst du ruhig in die Spülmaschine stellen, dem tut das nichts.
Das geht nicht, die sind ja bei mir rosa lackiert, das geht nicht in der Spülmaschine.
Ja, dann nimmst halt nicht den rosa lackierten für den Zauber am Podcast.
Dann macht's ja keinen Spaß.
Oh Gott.
Muss schon der lackierte sein. Nee, mein Studio-Shaker ist auch nur ein silberner Tintin. gut.
Nun denn.
Machen wir weiter in der Sendung, es geht wieder um Filme. Der Christoph hat, ich denke, dass der Christoph ist, weil Bob, wir beide wieder nichts klar. zu schauen zustande. Naja. Yin Yang Master und Dream of Eternity hier in das Kapitelmarken eingetragen.
Mhm.
Dann erklär mal, was ist denn, was muss ich mir darunter vorstellen?
Zwei chinesische Filme, die beide The Yin Yang Master heißen. Und der eine Film heißt noch zusätzlich Dreams of Eternity. Das sind
wie first of all, wie findest du sowas? Also, wo fällt dir das entgegen?
Sowas wird mir angeboten bei Netflix. Netflix ist der Meinung, ich sollte das schauen. Das scheint zu meinem Geschmack zu passen. Und wenn ich dann natürlich beide schaue, dann, ja, dann hat mich Netflix halt, ne? Also, momentan bieten wir ziemlich viel in der Richtung an. Also, das ist, die heißen nicht nur gleich, die Filme, sondern die haben auch in gewisser Weise ähnliche Handlungen oder ähnliche Versatzstücke. Die Filme sind beide von diesem Jahr. Ich habe kurz überlegt, ob ich einen davon vorschlagen soll. Sie sind aber beide auf Mandarin da, deswegen bin ich dann davon wieder abgekommen. Also es gibt keine deutsche Tonspur. Der eine Film, der nur Yin Yang Master heißt, basiert auf einem Videospiel, was wiederum auf einem Buch basiert, und zwar einem Buch aus den 80ern, so ein Fantasy-Buch. Und der andere Film, Dream of Eternity, basiert direkt auf dem Buch. Das ist schon ziemlich die, viel mehr Gemeinsamkeiten haben sie nicht. Also sie haben zwei Protagonisten, die gleich heißen und gleich sind, und zwar grundsätzlich kann man sagen, es handelt in den Filmen von einer, ich will nicht sagen Spiegeluniversum, nee, so eine alternative Realität des kaiserlichen Chinas, wie man es ja häufiger sieht. Sieht man häufiger in chinesischen Filmen so, dass die eben so kaiserreich machen, aber es ist eben nicht so fest pinnbar, welche Dynastie oder, also es ist offensichtlich irgendwie anders und ist dann auch so ein bisschen mythisch und mit Drachen und Dämonen und Schutzgeistern und sowas. Und diese Geschichte hier handelt von einem Halbdämon und einem Dämonenjäger, die durch äußere Umstände irgendwie zusammenarbeiten müssen und sich dann und zusammenkämpfen gegen unterschiedliches. Einmal gegen Dämonen hauptsächlich und oder gegen eine Verschwörung. Und das ist in beiden Filmen so ein bisschen enthalten, oder diese beiden Figuren sind in beiden Filmen enthalten. Aber wie das Ganze dann ausgearbeitet wird, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und auch für, ich glaube, unterschiedliche Zielgruppen. Also es ist, es ist wirklich strange. Also, weil es ist eben nicht so, ich erzähle die Geschichte einmal so und einmal so, sondern es ist wirklich völlig anders. Also die eine Geschichte, dieses nur Yin Yang Master, das ist das, was auf dem Computerspiel basiert, das ist im Endeffekt so ein Fantasy-Film, wo es eben, wo die Figuren in die Dämonenwelt wechseln und in der Dämonenwelt eben sich verschiedene Dämonen, zum Teil in Tierform und zum Teil in wilden Fantasy-Formen, so rumfleuchen und da wird gekämpft und es gibt große Massenschlachten und es gibt einen grandiosen Bösewicht, der wirklich arg grandios ist, also völlig übertrieben ist. Es ist tolle Landschaften, es sieht super aus. Es sind zum Teil so ein bisschen wie in Tiger and Dragon, solche Martial Arts Kämpfe. Es ist so, das ist eigentlich das, was ich erwarten würde, so an chinesischem Fantasy-Film. So, und dann ist dieser andere Film, Dream of Eternity, den habe ich danach gesehen, eröffnet gleich mit einem wilden CGI-Spektakel, was einen völlig in die Irre leitet. Da geht es um so einen Kampf im Endeffekt, so ein bisschen Pokémon-artigen komischen Kampf. Irgendwie seltsam. Seid ihr noch da, Jungs?
Ja.
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 Und es ist dann, spielt fast der ganze Film spielt in so einer Palastanlage, fast so kammerspielartig, ultra artifiziell. Also es sieht dauernd nach Computerspiel-Render-Optik aus oder auch Bühne? Nee, Bühne nicht so richtig. Ich weiß nicht, also oder Studio, sieht nach Studio aus. Und es ist im Endeffekt so relativ wenig Figuren. Wir haben diesen Halbdämon, Ching heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Und diesen Dämonenjäger, oder beziehungsweise in der Sache, die ich vorhin beschrieben habe, ist er nicht Dämonenjäger, sondern der gehört zu einem Amt, was im Endeffekt das Gleichgewicht aufrechterhalten soll und also indirekt ist er dann doch Dämonenjäger. Also er ist im Endeffekt ein Polizist, der die Dämonen in Schach halten soll, könnte man sagen. Und hier in diesem Dream of Eternity ist er, hat er einfach einen tiefen Hass gegen alles Dämonische. Und dann geht es darum, dass die mit in diesem Palast ist die Kaiserin und die Kaiserin ist das Gefäß für eine irgendwie eine Schlange des Hasses oder irgendwie sowas, keine Ahnung, also so auch so eine Art Dämon, der in dieser Kaiserin ruht oder gefangen ist und da irgendwie, da geht es darum, dass der ausbricht und dann und ja, Apokalypse, ole ole. Und dann ist noch eine Prinzessin, die da wohl irgendwie ein komisches, böses Spiel spielt, die ist so eine Hexe und die hat auch noch so einen Vertrauten, der ist auch so ein Kung-Fu-Meister. Und das sind eigentlich fast alle Figuren, also viel mehr sind da kaum. Also ganz anders als bei dem anderen, wo es haufenweise Dämonen und lustige Gesellen und Kämpfer und so. Also das ist eher so ein World of Warcraft-Gewusel. Und hier ist es wirklich so, ja, so ein Kammerspiel. Belauschen sich mit irgendwelchen Zaubern und so und reden ganz viel und dann halten sie sich doch mal eine Klinge an den Hals und wirbeln rum. Und dann plötzlich komische CGI-Kämpfe, wo dann irgendwelche so wilde Lichtsymbole heraufbeschworen werden und irgendwelche Dämonen herbeigeschworen werden. So immer drei, man ruft immer drei Dämonen, die ganz alberne Namen haben. Irgendwie der Schuhmacher, der Flötenspieler.
Das sind dann und, so Geisterfiguren? Oder
nee, wie ja, das sind im Endeffekt, das sind Menschen im Endeffekt, die dann aus dem Himmel fallen. Und dann eben eine große, genau, eine Flöte haben und damit irgendeinen Zauber machen oder einen Bogen schwingen oder so. Total cheesy. Und eben, wie gesagt, so Pokémon-artig. So als dürfte man drei aufrufen und die ruft man dann auf und die kämpfen dann mit dir gegen die große böse Schlange. CGI-Schlange. Total strange. Und dann aber eben wieder so ewig lang, das ist auch richtig lang, über 2 Stunden, vielleicht sogar 2,5 Stunden, ich weiß nicht, das ist mir elend lang, und dann halt ewig lang in diesem Palast wieder und dann quatscht man wieder irgendwie bedächtig und so. Also er hat ein ganz komisches Pacing, also war überhaupt nicht meins. Ich weiß nicht, ja, ich bin wahrscheinlich gar nicht die Zielgruppe. Ich fand die lustige Dämonen hauen sich gegenseitig aufs Maul Action von dem anderen, der auf einem Videospiel basiert. Ich bin halt auch ein Gamer, also vielleicht liegt es auch daran, ich weiß nicht. Hat mir einfach besser gefallen. Der andere war schon so Action-Adventure-mäßig. Also, ja, ganz seltsam, wie man aus der gleichen Vorlage so unterschiedliche Produkte rauskriegt. Also, ganz seltsam.
Okay. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ich brauche das nicht zu gucken.
Nee, du brauchst das eh nicht zu gucken. So für Leute, die die so ein Fantasy Ding haben, die so, ja, weiß nicht, Herr der Ringe würde ich sagen, ist schon zu ernst. Aber so The Witcher oder sowas, ja, oder keine Ahnung. Und das halt mit so ein bisschen Tiger and Dragon Martial Arts, dann schaut euch den Yin-Yang Master ruhig mal an. Das ist schon cool, es macht schon Spaß. Die Monster sehen ziemlich scheiße aus, die sind da, hätten sie mehr Geld reinstecken sollen. Aber, also jedenfalls, dieses rote Monster ist echt blöd. Das Hauptmonster hingegen finde ich echt gut. Der Bösewicht hat sich nämlich irgendwann mal die Hand abgeschlagen oder sie wurde ihm abgeschlagen, das weiß ich schon gar nicht mehr. Und die ist dann irgendwie mutiert und riesengroß geworden und läuft dann wie so eine Spinne durch die Gegend, so eine knochige Hand. So eine Spinne von ungefähr, na, wie groß wird die sein? Vielleicht so 3 Meter hoch oder so, 4 Meter hoch, so, ja, aber eine Hand halt. Und er steht auf dieser Hand.
Eine Hand? Ach so, oh.
Okay, ja, genau. Cool. Seine abgeschlagene, verriesigte Hand ist sein Reittier. Sehr geil.
Das halt, okay,
ja, nicht. Das sind halt solche, so wie man das in einem abgefahrenen Fantasy-Computerspiel auch sehen würde. So. Und das macht Spaß, finde ich. Also, also nur Yin Yang Master ohne Eternity, das schaut das, wenn das euch liegt. Aber es ist auf Mandarin, also müsst ihr mit untertiteln. Oder ach so. Ihr könnt Mandarin, ich weiß nicht.
Ah, okay. Ach, ich weiß nicht. Also, ja,
ich eben, deswegen sagte ich, das ist dir nicht zuzumuten, weil es ist zu wenig dein Genre und dann auch auf Mandarin. Also,
okay. Special Interest Content.
Mhm. Du hattest letzte Woche mir dauernd angeboten, sowas.
Okay.
Ja.
Du hattest letzte Woche
über
Daybreak gesprochen und oder vorletzte Woche war das? Und so ein bisschen gehatet und dann doch noch weitergeguckt.
Als wir über den Zack Snyder Zombie-Film gesprochen haben, da fand ich, passt das gut, weil es auch Zombie ist. Zu dem Zack Snyder Zombie-Film wollte ich auch noch irgendwas sagen. Ich habe jetzt so ein paar Sachen, die so Reprise.
Hat das vielleicht mit Alien zu tun? Oder hast du Half in the Bag nachgeschaut?
Ja, yeah, habe ich auch, stimmt, habe ich auch gesehen. Ich habe mittlerweile ziemlich viel zu dem Zack Snyder-Ding gehört, ach egal, das könnt ihr euch alles selber anhören. Hört euch die Flimmerfreunde dazu an und schaut euch das an, was bei uns in den Kommentaren empfohlen wurde. Dann seid ihr gut informiert. Daybreak, genau. Hatte ich damals noch nicht alles gesehen, aber ich wollte es halt schon besprechen, weil es halt so dazu gepasst hat. Ich habe es damals vor 2 Wochen, ja, ist eigentlich keine Zombie-Serie, sondern ist eher so eine Coming-of-Age-Geschichte und ist nicht so meins, bin ich die Zielgruppe und so. Ich fange schon zu lallen, dieser Absinth, mein Gott. ich muss das ein bisschen revidieren, denn die Serie entwickelt sich dann so ab der Mitte der Staffel doch angenehm. Und zwar dahingehend, dass der Fokus ein bisschen vom Protagonisten weggeht. Das ist mir jetzt auch noch aufgefallen, das ist halt nicht nur irgendeine Coming of Age, sondern das ist halt wirklich so ein krasser, typischer Teenager, der hat auch Pickel und sowas, also wo ich mir denke, ja, ist schon, das ist realistisch, aber das ist halt, das ist mir ein bisschen zu Teenager, also und es geht dann so ein bisschen der Fokus auf, also er sucht ja seine Freundin, die er verloren hat. Ich habe dann zum Glück auf Englisch weitergeschaut, die ist nämlich Engländerin, stellt sich heraus, hat auch einen tollen englischen Akzent und so. Dreht sich ein bisschen mehr um sie. Dann auch, das hatte ich schon angedeutet, um die Figur, die von Krista Rodriguez gespielt wird, die ja auch in Halston, die Liza Minnelli spielt. Und hier übrigens kleine Anmerkung, es war tatsächlich so, dass ich Halston die ganze Zeit falsch ausgesprochen habe letzte Folge. Es heißt Halston, nicht Halston. Matthew Broderick, der den Schuldirektor spielt und ein grandioser Bösewicht ist, dass die Folgen, die dann folgen, sind nicht nur auf die zentriert, sondern sie sind auch, ich glaube, von anderen Regisseuren jeweils, die einzelnen Folgen sind sehr unterschiedlich. Das ist sehr nicht aus einem Guss. Und in dem Fall, ich mag das grundsätzlich nicht so, aber in dem Fall fand ich es gut, weil die Geschichte wird zwar weitererzählt, aber immer so aus einem bisschen anderen Blickwinkel und auch in einem bisschen anderen Stil. Also es wird dann zum Teil so, da ist eine Folge, die ist fast so ein bisschen so eine Comedy, Schul-Comedy-Serienfolge. Und dann aber auch wieder so Zombie-mäßig und dann wieder Drama und Action und oder auch wieder so Schulklicken-Ding. Also insgesamt muss ich sagen, ist das am Ende schon rund. Also klar, es ist schon für eine bisschen jüngere Zielgruppe, ich bin wahrscheinlich doch ein bisschen zu alt, aber insgesamt muss ich sagen, das ist schon rund am Ende. Und das Ende ist echt cool. Also es ist,
okay.
Hat mich doch, ja, das leitet am Ende ein bisschen in die, am Anfang ein bisschen in die Irre. Das, die hätten es vielleicht nicht so lang auf diesen Protagonisten zuschneiden sollen. Vielleicht nur eine Folge und dann gleich zu einer neuen Figur gehen, weil dieser Protagonist ist einfach, der ist einfach ziemlich langweilig. Also, und die anderen sind spannender. Ja, also durchaus.
Okay.
Ich revidiere da ein bisschen meine Meinung. Ich, am Ende hat es mir dann doch Spaß gemacht.
Ah, sehr gut. Genau, du wolltest noch über Halston, das hast du ja, oder Halston.
Habe ich gesagt, genau, Halston, genau. Heißt es.
Und
Safer. Ach genau, und Safer, kleine Dings-Anmerkung auch. Ich musste heute, ich habe es jetzt natürlich doch gemacht nach meiner Impfung, jetzt habe ich es, ich konnte nicht anders. Ich bin ja der Wissenschaft verpflichtet und ich habe es natürlich installiert, oder nicht installiert, sondern jetzt auch die zweite Impfung eingegeben und bin aber heute schon wieder massiv verärgert, am dritten Tag oder so, oder vierten Tag. Ich hatte ja vor 2 Tagen massive Kopfschmerzen, also wirklich üble Kopfschmerzen. Und wollte das, oder heute wurde ich gefragt, so hatten Sie in den letzten 2 Tagen irgendwelche Erscheinungen? Und habe ich ihm geschrieben, ja, Kopfschmerzen. Und dann werde ich gefragt, gibt es 4 Auswahlmöglichkeiten. Sind die Kopfschmerzen ohne Behandlung wieder verschwunden? Sind sie schlimmer geworden? Und noch anhaltend? Sind sie nicht schlimmer geworden, aber noch da und noch irgendwas? Keine Ahnung. Und was es halt nicht gibt, ist, ich habe sie behandelt und deswegen waren sie dann wieder weg. Ja, also die Möglichkeit, sie sind mit Behandlung weggegangen, die gibt's halt nicht. Was soll denn das?
Aber kannst du nicht auf der nächsten Seite irgendwie sagen,
ja, da wirst
du
genau
noch gefragt irgendwie?
Exakt.
Ja.
Ich habe dann angeklickt, sie sind ohne Behandlung weggegangen wieder, weil sie sind ja weggegangen, es war ja albern. Ich hatte irgendwie 1,5 Stunden Kopfschmerzen oder 2 Stunden Kopfschmerzen. Das wäre Quatsch, wenn ich da irgendwas von den Dingern sind bis jetzt anhaltend, nur um zu schreiben. Ja, keine Ahnung. Und habe so geschrieben, ja, sie sind ohne Behandlung weggegangen. Und dann auf der nächsten Seite wirst du gefragt, haben sie Medikamente genommen? Und dann habe ich gesagt, ja, Ibuprofen 600. Also das ist auch wieder so ein Datensatz, den können sie gerade in die Tonne treten eigentlich. Oder sie lesen dann, denken sich, ah ja, okay, da haben wir vielleicht die Fragen ein bisschen blöd gestellt.
Ja, denselben Datensatz haben sie von mir auch schon.
Das ist unfassbar, oder? Wie kann denn das so schlecht programmiert sein? Das gibt's doch gar nicht. Ah, es muss doch irgendwann auffallen.
Tja, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu ändern. Auch dazu gab es noch schönes Follow-up bei uns in den Kommentaren. Das ist lohnt sich, das vielleicht mal reinzulesen. Ja, ich freue mich schon. Ich werde morgen 2 gepiekst und die App schon wieder ready to go.
Bereit.
Die haben ja auch irgendwie den Zeitraum verlängert, ne? Da kam jetzt irgendwie ein Update.
Wie den Zeitraum? Diese 48 Stunden oder was?
Nee, ich glaube, wann sie dich nochmal was fragen, meine ich wohl.
Ach so, okay.
Das ist jetzt irgendwie. Ich weiß nicht genau wie, weil jetzt, ich habe für meine Erstdosis habe ich keine weiteren Fragen mehr, aber es kann halt sein, wenn ich diese Update-Notizen richtig verstanden habe, dass sie jetzt irgendwie da dran gespielt haben, wann und wie oft sie dich fragen.
Okay.
Vielleicht musst du jetzt dann noch Monate später oder so noch was beantworten oder Wochen.
Ja, sinnvoll wäre das. Ja. Aber ja, nee, so richtig sinnvoll ist das nicht, weil du kannst ja irgendwelche Erscheinungen haben, das sind ja übliche Erkältungserscheinung. Wer weiß, ob die mit der Impfung zusammenhängen, und außerdem erinnerst du dich dann ja auch nicht, war das jetzt diese Woche oder letzte oder vorletzten Monat oder naja.
Tja.
Was haben wir noch für Filmthemen?
Du hast Escape Plan.
Was?
Nee, das hab ich gesehen.
Der Bob?
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ja.
Ich hab das nicht gesehen.
Ja, what?
Ist das mit Sylvester Stallone und Schwarzenegger?
Richtig, genau.
In der Glaskiste, oder?
Auch.
In einem Schiff, oder?
Auch in der Glaskiste. Ich spoiler doch nicht alles.
Entschuldigung.
Ja, in einem Schiff.
Meine Erinnerung ist die sind in diesem Schiff und müssen sich da rauskämpfen. Ole, ole.
Ja, so ungefähr. So, das trifft's etwa. Ja, also,
ich dachte, ist das nicht der, wo die Gefängniszellen testen?
Beides, ja, auch. Was mich auch mal
sagt, ganz Film gleich gespoilert.
Film.
Also ich hatte den auch schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier schon mal besprochen habe. Keine Ahnung.
Ja,
den hatten wir in der Sneak, oder?
Echt? Ah, siehst du mal.
Ich google das mal. Also auf unserer Seite. Wie heißt das, wenn man auf der eigenen Seite googelt?
Sneakpoddeln.
Nabelschau.
Ich schaue jetzt meinen Nabel an. Folge 310.
Ach, siehst du mal, wie viele Punkte habe ich gegeben?
5. November 2013.
Ist schon eine Weile her.
Ja.
Was, Punkte?
Punkte?
Die Claudia hat 6,5 und ich habe 8 gegeben.
Ach, siehst du, war ich gar nicht dabei.
Martin war mit, der ist irgendwie auf dem Foto drauf und hat einen Gryffalo in der Hand und die Claudia auch. Und ich sitze dann noch.
Du hast 8 Punkte gegeben, krass.
Also für 8 Punkte war der nicht gut. Aber ich will deinem damaligen Ich jetzt nicht in die Parade fahren.
2013, weißt du, was da war im November?
Nein.
Iron Man, im Zweifel immer Iron Man.
Nicht im November.
Aber fast.
Ja, nee, ich habe neulich mal wieder lineares Fernsehen geguckt.
21 Kommentare. Wow.
Das ist nicht übel.
Das waren noch Zeiten.
Ja, das waren wirklich noch Zeiten. Ja, ich habe neulich mal wieder lineares Fernsehen geguckt, nämlich wegen der EM. Und danach bin ich einfach hängen geblieben auf dem Kanal und dann habe ich da noch diesen ganzen Quatsch, der noch so an Nachberichterstattung kommt, geguckt und dann hieß es plötzlich, dieser Film ist nicht für Zuschauer unter was auch immer und ja, plötzlich war da Sylvester Stallone und da dachte ich mir so, aha. Und war mal wieder seit langem dieser Moment, wo man was guckt, was man sich nicht ausgesucht hat, sondern was einfach so aus purer Faulheit, weil der Fernseher halt die ganze Zeit weiterlief nach dem Fußballspiel, dann einfach so vorgesetzt wurde und das hatte ich schon sehr lange nicht mehr und dann war es halt irgendwie ein Schwarzenegger und Stallone-Film, den ich schon kannte, aber hey, ich war eh so ein bisschen müde und gerade dabei so halb wegzudösen, aber der war dann doch spannend genug, um mich wach zu halten und ihn bis zu Ende zu gucken und auch wenn ich ihn schon kannte.
Das ist ja auch schon mal 2015 passiert.
Ach was.
Da hast du ihn nämlich besprochen.
Da habe ich ihn dann wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen.
In der Folge 414 Mordecai.
Mordecai habe ich neulich dran gedacht, wegen dem, der den Assistenten gespielt Johnny hat. Depp? Wie heißt er? Ach.
Gott, ich habe den nicht gesehen.
Komme ich gerade nicht drauf. Hatten wir neulich in irgendeinem anderen Film. Egal. Ja, also Kurzfassung, Escape Plan. Sylvester Stallone spielt einen Gefängnissicherheitstester. In der heutigen IT-Security würde man sagen, einen Pentester. Also Penetration Testing, der man da so Sicherheitssysteme auf Funktionen abklopft, indem er sich einsperren lässt und dann ausbricht. Und jetzt haben irgendwelche Leute irgendwas gegen ihn und sperren ihn in ein geheimes Supergefängnis ein. Aber nicht, damit er da ausbricht, sondern einfach nur, damit er verschwindet. Warum, wieso, wird nicht erklärt, ist auch völlig irrelevant. Und da drin lernt er dann, ich will nicht spoilern. Da drin lernt er dann die von Arnold Schwarzenegger gespielte Figur kennen und der ist auch irgendwie Supergangster und mit dem freundet er sich dann an und ich glaube, das ist auch so die Hauptidee dieses Films, ein Vehikel zu konstruieren, mit dem man Schwarzenegger und Stallone zusammen auf die Leinwand bringen kann, damit sie beide mit ihren Muskeln zucken dürfen. Und das machen sie dann auch und das ist auch irgendwie ganz unterhaltsam. Gibt es viele Gefängnisschlägereien und dann müssen sie halt aus diesem Hochsicherheits-Super-Mega-Super-Gefängnis ausbrechen. Und es passte ganz gut, weil sie dabei von so einem Schläger, der so der Sicherheitsmensch von diesem Ding ist, so ein sadistischer Schläger, von Vinnie Jones gespielt. Und Vinnie Jones war mal Fußballspieler. Insofern passte es, dass es danach so im EM-Spiel kam. um das jetzt mal völlig an den Haaren herbeigezogen irgendwie zusammenzubinden. Ja, und es war mal wieder so dieses klassische, so ich guck mal wieder so einen Schwarzenegger, Stallone und in diesem Fall wirklich beides Actionfilm, der so ein bisschen hirnloses Gekloppe ist.
Mir hat der damals auch Spaß gemacht.
Ja,
auch irgendwann mal gesehen.
Eigentlich hatte ich am Anfang so gedacht, ich guck da jetzt mal rein und dann gehe ich ins Bett, aber ich habe ihn zu Ende geguckt. Also der hatte das Potenzial, mich da dran kleben zu lassen.
Ja, ich fand den runder als diese Expendable-Geschichte, wo
er das ist er definitiv, aber das ist auch nicht schwer.
Ja. Das war übrigens Ewan McGregor, den du vorhin gesucht hast, aus Mordecai, der Halston gespielt hat.
Nee? Ich meinte, ja, Ewan McGregor macht da auch mit, stimmt. Vielleicht habe ich auch deshalb an IMDb, an Mordecai gedacht, aber ich gucke jetzt gerade in die IMDb. Ich meine, dass ich.
Paul Bettany spielt
ja,
auch
Paul
mit.
Ja, Paul Bettany, richtig. Wegen dem
hat er. Neulich in dieser WandaVision habe ich den gesehen.
Richtig. Wegen Paul Bettany habe ich an Mordecai gedacht, richtig. Genau.
Ja, nee, ach, ich finde die Schwarzenegger-Filme, das ist oft vernünftige Kost. Also das ist, klar weiß man da, was man da bekommt, aber das ist handwerklich sauber gemacht. Meistens.
Ja, es ist ja eigentlich, ist das ja hier kein richtiger Schwarzenegger-Film, das ist ja eher ein Stallone-Film. Der ist ganz klar die Hauptfigur und hat mehr Anteil an allem. Und Schwarzenegger ist da wie so ein, weiß nicht, der ist da auch so eigenartig rein verpflanzt und die beiden versuchen auch die ganze Zeit irgendwie sich an Coolness zu übertreffen und an Muskelmassigkeit und so. Also hat so einen ganz eigenartigen Vibe, der Film, aber zumindest wenn sie zusammen aufeinandertreffen, weil die Chemie zwischen den beiden funktioniert eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich. Zumindest nicht im Deutschen. Das ZDF hat mir nicht die Möglichkeit gegeben, die Sprache umzuschalten.
Naja,
ich habe es versucht. Ich habe auf allen Tasten von diesem Receiver rumgedrückt.
Ob du es in irgendeinem Streaming-Portal hast, oder?
Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Habe ich einfach nicht gemacht. Ich war zu müde, glaube ich, um auf solche Ideen zu kommen.
Das habe ich jetzt neulich gemacht, da hat die Theresa irgendwas geschaut, mich nervend. Die kommt manchmal noch auf die Idee, Fernsehen zu schauen, heute auch wieder. Ich glaube, Sister Act 2 hat sie geschaut, den hat sie auch schon tausendmal gesehen. Das ist einer ihrer Lieblingsfilme. Mit Thomas Gottschalk wohlgemerkt.
Was? Thomas Gottschalk in Sister Act?
Ja, in Sister Act 2 spielt Thomas Gottschalk ganz schreckliche Rolle.
Aber Sister Act 2 ist auch mit Geinen, oder? Also wie
heißt Goldberg, ja, genau. Ja, ist für mich auch Geinen. Und da kam dann irgendwann die Werbepause und da war ich natürlich darauf vorbereitet und hatte das schon dann vorbereitet auf meinem Handy, sodass ich dann, als die Werbepause losging, einfach auf die Vodafone-Box ausgemacht habe und den entsprechenden Streaming-Dienst angemacht hat, wo ich auf meinem Handy schon an die richtige Stelle gesprungen bin. Und sie konnte dann den Film dann praktisch direkt nahtlos weiterschauen. Hat sich auch nicht beschwert darüber. Das ist, ja, also ich kann Fernsehen auch nicht mehr. Das ist unerträglich.
Es war übrigens nicht WandaVision, die das bei mir den Trigger ausgelöst hat, sondern Solo, Star Wars Story, da hat Paul Bettany auch mitgespielt.
Escape Plan gibt es übrigens auf Netflix.
Naja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der nicht irgendwie relativ einfach verfügbar wäre. Genau. So, dann kommen wir jetzt aber dann nochmal zu Sachen, die Christoph gesehen hat, weil das nächste Thema ist nicht von mir.
Zu was denn?
Das wilde Leben. Oder ist das schon das erste Thema, was nicht mehr...
Mein wildes Leben. Nee, das wilde Leben haben wir auch schon besprochen, meine ich. Das ist diese Uschi Obermeier-Verfilmung, Biopic, von vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren. 15 Jahre wahrscheinlich. Ich glaube, das hatten wir auch in der Sneak. Vielleicht hatten wir es aber in der Sneak, bevor wir Sneakpot aufgenommen haben, das weiß ich nicht. Deutsche Verfilmung mit Matthias Schweighöfer auch unter anderem als Rainer Langhans. Sehr spaßig. Ist natürlich auch so ein bisschen humoristisch, auch seine Rolle. Obwohl, wenn man Rainer Langhans so aus Originalaufnahmen sieht, muss man sagen, trifft ihn doch ziemlich gut, weil der ist einfach sehr spleenig. Und die Story ist halt ein Biopic von Uschi Obermeier, dieser 60er-Jahre-Ikone, die, ja gut, Model eigentlich in erster Linie war und ebenso ja, das erste Groupie oder das erste deutsche Groupie von den Stones. Also sie hat wohl mit Mick Jagger und mit Keith Richards Verhältnisse gehabt, zum Teil auch parallel und war eben Teil der Kommune 1 und hat halt so ein bisschen schillerndes Leben geführt. Und der Film basiert auf einer Autobiografie von ihr und das merkt man schon auch sehr deutlich. Also es ist es sind halt diverse Szenen, wo man sich immer so denkt, so, ja, nee, so passiert das nicht. Also so hat man das in Erinnerung, wenn man da selbst der Protagonist war und so will man sich dann daran erinnern. Er ist zum Teil komisch, unstimmig, so pseudo-feministisch, so möchte gern feministisch, wo, wenn man es so ein bisschen abklopft, sich dann aber zum Schluss kommt, okay, wenn ich das jetzt so diese eigene Verklärung der eigenen Erinnerung so ein bisschen abklopfe, ist die Szene überhaupt nicht feministisch, eher im Gegenteil. So, also strange, wo man sich denkt so, ja, das hat sie so eine Erinnerung und hat es dann für sich als, sie war eine selbstbestimmte Frau gedeutet, war sie aber halt nicht. Also ist komisch offensichtlich. Also ist so, aber ich finde, das macht der Film eigentlich gut, weil er verfilmt da halt das Buch. Und in dem Buch ist das wahrscheinlich auch so, ich habe es nicht gelesen, aber ja, der Film ist ein bisschen cheesy und hat da auch ein bisschen Schwächen, eben was genau das angeht, aber vielleicht ist es keine Schwäche, vielleicht ist es eine Stärke. Also, weil er zeigt halt, dass so Erinnerungen machen zwar eine schöne Geschichte, aber er zeigt offen eigentlich, oder fast offen, wenn man so ein bisschen kritisch drauf schaut, dass das nicht so passiert ist und dann nicht so passiert sein kann und dass es halt eine Geschichte ist einfach. Das hätte man vielleicht noch deutlicher irgendwie machen können, indem man noch vielleicht eine Rahmengeschichte macht, wo deutlich wird, dass es ihre Erinnerungen sind oder so, keine Ahnung. Das macht er nicht. Also er tut so, als wäre es eine Biografie. Es ist aber eine Autobiografie. Also ja. Und das Ganze ist kurzweilig erzählt und in schönen Bildern und eine wunderschöne Hauptdarstellerin, Natalia Avellón, die ein bisschen albern spricht. Ich meine,
das hast du beim letzten Mal besprechen auch schon gesagt.
Das kann gut sein. eine Polin.
Ja, irgendwie so, ja.
Die lustig immer die Stimme verstellt, die spricht immer so gewollt tief, weil Uschi Obermeier halt so eine tiefe Stimme hatte und ganz bayerisch gesprochen hat. Sie spricht tief und bayerisch und sie kommt halt nicht aus Bayern und sie hat halt auch keine tiefe Stimme eigentlich und das hört man auch, was es auch so ein bisschen cheesy macht, aber egal, ja, ich mochte den Film damals und ich mag ihn jetzt auch. Es ist einfach eine coole Unterhaltung. Es ist, unter den deutschen Filmen, muss ich sagen, ist es eher eine Perle.
Okay.
Auch wenn er Schwächen hat. Also, ich mag den. Und also, sie sieht super aus. Und also, sie hat fantastische Brüste. Okay, ich habe damals auch schon gesagt.
Wo gab es den für alle, die jetzt die fantastischen Brüste sehen wollen?
Ich glaube, bei Amazon habe ich den gesehen. Übrigens waren, glaube ich, sogar noch recht explizite Sexszenen in dem Film, die aber zum Missfallen der Hauptdarstellerin rausgeschnitten wurden.
Okay.
Ja, und wo kann ich die sehen?
Ja, genau. Das ist die Frage. Naja, ich glaube bei Amazon. Also, das wird leben.
Ach so, ich dachte die. Gut.
Hier steht, das wilde Leben aktuell bei keinem deiner Anbieter verfügbar.
Hast du doch Live-Fernsehen geguckt?
Hier steht Amazon Prime Flatrate oder Line für 2,99. Das ist aber irgendwie nicht konsistent. Egal, ich glaube, ich habe es bei Prime gesehen. Und zwar kostenlos. Ja, nee, kann man gucken. Es macht Spaß.
Okay.
Na dann, das wilde Leben.
Das wilde Leben. Das wilde Leben bringt uns doch direkt zur nächsten Kategorie. Jazzwitz der Woche. Kann das mal jemand kürzer schneiden?
Nee. Ich habe genau so lange gebraucht, um hier die richtige Datei aufzumachen. Ach so. Weil ich nicht drauf gefasst bin, dass das kommt.
Aber es steht in der Reihenfolge drin, oder?
Ich schaue nicht in das Dokument, während ich aufnehme. Ich lasse mich überraschen von euch, was jetzt als nächstes kommt.
Das ja.
Ja. Wie kann ein Jazzer die Aerodynamik seines Autos verbessern?
Indem er kein Geld hat. Nein, Entschuldigung.
Nee. Er montiert die Pizza-Lieferdienst-Werbung vom Dach. Also, du hattest recht.
Okay. Ja. Wir haben jetzt unter der Woche sogar schon Jazzwitze zugeschickt bekommen.
Ja, super.
Von Willem, das ist auch sehr lustig. Ja. Kannst du den? Nee, den kann man nicht so gut erzählen, gell?
Es ist ein Comic. der ist etwa so gut zu erzählen wie der, den du neulich gepostet hast, wo ich auch noch überlege, wie ich den noch bringe.
Ja, okay, gut. Also dann nächste Woche der Jazzfitz von Willems.
Genau.
Und der Bob möchte, glaube ich, über die EM reden.
Ja, guckt ihr denn? Wie ist das denn bei euch?
Nö, gar nicht. Aber ihr könnt mir was erklären, weil eine Sache interessiert mich nämlich bei der EM. Entschuldigung, ich pumpe mal die Luft aus der. Ich habe mir gerade noch ein bisschen Absinth eingegossen und pumpe die Luft wieder raus aus der Flasche. Und zwar, da war doch dieser Fall, wo einer irgendwie so ein Greenpeace-Aktivist irgendwie abgesprungen ist, bla bla bla. Ja, ihr wisst, was ich meine, gell? So, und da hieß es dann, ja, Söder hätte das nicht lustig gefunden und das geht ja so nicht. Und ich dachte, hä, warum Söder? Die EM findet doch nicht in Deutschland statt, weil irgendwie war nicht in Budapest auch ein Spiel oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, erklärt mir doch mal, wo findet die EM überhaupt statt? Findet die in verschiedenen Ländern statt oder findet die in Deutschland statt oder?
In Europa. Ich glaube, es geht darum, dass das Konzept EM hat irgendwie Geburtstag, wenn ich das richtig verstanden habe. 60 Jahre oder sowas. Und deshalb findet sie in Europa statt. Spiele in allen möglichen Ländern, in allen möglichen Stadien. Und München gehört dazu. München hat einige der Spiele. Und
aber ist das logistisch nicht ziemlich schwierig? Da müssen die ja immer ewig lang durch die Gegend geflogen werden und so.
Das ist auch einer der Kritikpunkte, der da jetzt schon geäußert wurde, ja. Aber die sind dann.
Nur in so einer Pandemie ist das halt einfach nicht so.
Ja.
Geht noch besser.
Das ist zumindest so gemacht, dass die Mannschaft, also zum Beispiel die Deutschen haben jetzt in der Vorrunde alle drei Vorrundenspiele in München. Also die bewegen sich dann erst nach der Vorrunde, möglicherweise, wenn sie denn weiterkommen, irgendwo hin. Und bei den anderen ist es vermutlich ähnlich. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt, aber das hat mich auch verwirrt, wieso da manche Spiele irgendwie, das eine ist dann in Valencia und das nächste ist irgendwo in München und ja, ist halt so das Konzept diesmal. Ist ja auch ganz nett irgendwie. Ist eine EM. So spielt man halt überall.
Ja, aber irgendwie finde ich schon, es ist so.
Es nimmt so die Verortung ein bisschen, gell? Ja, genau.
Naja, ist ja jetzt eine Ausnahme. Machen wir jetzt halt mal. Gucken mal, wie das so ankommt.
Geschenkt, also von mir aus.
Und ich meine, das mit dem Fliegen, wenn Champions League ist, machen die nichts anderes. Also.
Ja, das stimmt natürlich.
Insofern, der Fußball wird jetzt dadurch nicht nennenswert klimafreundlicher oder klimaschädlich. Also natürlich, klar, wenn das in einem Land veranstaltet, dann ist es nicht so. Aber ja, Fußball an sich ist viel mit Reisen verbunden.
Ja.
Ja, nee, was mir aufgefallen ist, so aus Podcaster-Perspektive, ich weiß nicht, habt ihr das Deutschlandspiel gesehen? Stefan, du wahrscheinlich schon?
Ja, ja.
Erste Hälfte, audiotechnisch. Ist es dir entgangen oder hattest du...
Ich war sehr froh, dass ich Bellarati nicht so gut gehört habe, weil der mir echt bis zum Anschlag auf die Nerven geht. Also den halte ich echt nicht aus. Weil er auch einfach unfassbar viel Schrott redet.
Das ist ja dann ganz gut, dass er Sandro Wagner jetzt an seiner Seite hat, der...
Ja, aber... Ja, schon ist schon besser, als wenn er nur allein reden darf, das stimmt schon. Und ich finde es auch immer cool, wenn irgendwie die diesen Sport auch ausüben, da auch mitreden dürfen und vielleicht auch so ein paar Insights erklären, finde ich wirklich gut. Aber es waren wieder irgendwie am Anfang so zwei, drei Schiedsrichter-Sachen, wo ich dachte, Alter, du hast wieder nicht verstanden, hör doch einfach drei Folgen von den Kollegen von Colinas Erben und dann brauchst du dich auch über keine Schiedsrichterentscheidung mehr aufzuregen, sondern du kannst sie uns einfach erklären, wie sie sind, Punkt. Oder du regst dich mit mir auf, dass dieser Schiedsrichter nach 6 Minuten eine gelbe Karte gibt und danach jeden Scheiß laufen lässt. Was stimmt denn nicht mit dir? Also ja. Einstieg in persönliche Strafen und so weiter. Also, boah.
Ja. Was? Was soll das heißen, Einstieg in persönliche Strafen?
Dass du, wenn du anfängst, den Leuten die Karten zu geben, dass du guckst, dass du einen guten Zeitpunkt erwischst, dass du das nicht zu früh im Spiel machst. Weil wenn du in der 6. Minute dem ersten die gelbe Karte gibst, musst du natürlich jedem, der ein ähnliches Foul oder stärker begeht, auch eine gelbe Karte geben. Und dann kann es halt ruckzuck sein.
20 Minuten nach keiner mehr da.
Genau. Also nicht so krass, aber und das hat er halt nicht gemacht. Später die haben sich gegenseitig umgerissen und ins Gesicht getreten und sonst irgendwann. Gut, der Gesichtstritt war keine Absicht, aber alle möglichen Sachen gemacht und es gab keine Karte mehr. Nichts. Und gleich am Anfang fürs auf Fuß treten. Mein Gott, das war nix. Also. Ja, und
dazu
und
möchte ich
Bellaretti. Ja, also das kann man ja durchgehen und dann
ein liebevolles Anknabbern. Wobei ich da nicht sicher bin, ob er ihn wirklich gebissen hat. Ich glaube, er hat sich nur mit offenem Mund da angelehnt, aber da kann man drüber diskutieren, was der Rüdiger da gemacht hat.
Quatsch, im Zweifelsfall. Vielleicht, ja, vielleicht kennen die sich von irgendwo her und haben einfach
knabbern sich öfter mal an. Man weiß es nicht. Ja, ich finde auch, als Bellaretti dann über die Statistik darüber so hier bei Torschüssen, da zählen ja nur Schüsse, die aufs Tor gehen. Eigentlich schade. Und du denkst dir, Alter, erstens what? Zweitens, so funktioniert Statistik nun mal. Das wurde schon immer so erfasst. Und das ist auch richtig so und gut so, weil ich meine, es gibt ja noch die Shots und Shots on Target. Also wird ja separat voneinander erfasst. Er hat da nichts von verstanden oder will es nicht verstehen, keine Ahnung. Aber dazu passend möchte ich einen Blog empfehlen. bestofbellaretti.tumblr.com hat man immer dann so nach dem Spiel, wenn Bellaretti mal wieder was kommentiert hat, dann geht der Autor hin und sammelt dort die besten Zitate und die sind alle für sich immer so kleine Stilblüten, die man so mal wieder nochmal nachlesen kann danach. Was ich aber eigentlich meinte ist, die gesamte erste Hälfte hat das ZDF es nicht hinbekommen, entweder Bellaretti oder Sandro Wagner, einer von beiden, hat die ganze Zeit in sein Mikro geatmet wie ein Wahnsinniger. Es war die ganze Zeit ein Schnaufen zu hören. Ganz Twitter war voll davon. Der waderte die gesamte Sendung durch, 45 Minuten lang. Und das Twitter zerlegt sich selbst.
Podcaster, ja? Ich glaube, sowas hört man bei den Flimmerfreunden zum Teil auch, wo irgendeiner reinatmet.
Ja gut, das sind aber Amateure. Oder? Ja, also okay, das sind Musiker-Profis, ja. Aber zumindest. Ja, genau.
Und Podcast. Ikonen.
Podcast-Veteranen, ja. Ja, natürlich, es wadert auch mal in anderen Podcasts, aber
vielleicht auch bei uns, aber
ja, ich würde sagen, wahrscheinlich heute bei uns.
Es ist das fucking ZDF. Da sitzen, was weiß ja, ich, wie viele Tontechniker. Dass da nicht sofort einer irgendwie von den Tontechnikern, die ganzen Kabel da in dem Stadion gezogen haben, mal irgendwie da muss doch irgendeiner dabei sitzen, der das irgendwie kontrolliert, ob da noch was auf dem Band ist, also ob da noch, Band, ja, ihr wisst, was ich meine, ob da noch was mitläuft, ob das alles die Pegel stimmen und so weiter, da sitzt doch irgendein Tontechniker in irgendeinem Studio, der dann sagt, Alter, da ist ein Schnaufen drauf. Kann mal einer zu Bellaretti hochgehen, dem mit dem Finger auf seinen Mute-Button zeigen.
Damit und ihm mal Tennisball in den Hals stopfen.
Ja, sowas. Ich weiß ja nicht mehr, vielleicht war es auch Sandro Wagner. Es war nicht so wirklich, ich habe es nicht so 100% rausbekommen. Zur Halbzeit haben sie es dann abgestellt. Aber es kann doch nicht 45 Minuten dauern, bis da irgendwann einer hingeht und dem sagt, erstens, das war ja nicht nur das Einzige, das war dieses Schnaufen irgendein Klicken. Also auf Twitter haben viele Leute Kugelschreiberklicken geschrieben. Das war auch meine erste Vermutung. Aber je länger ich konnte auch dem Spiel nicht folgen. Ich habe dann nur noch das Schnaufen und das Klicken gehört. Das Klicken kann auch irgendwas anderes gewesen sein. Zur Halbzeit war dann völlig unerwähnt. Das ZDF ist sich ja da auch zu fein, über seine eigenen Fehler zu sprechen. Man hätte das auch irgendwie humoristisch kommentieren. So, sie haben sicherlich im ersten Hälfte gehört, dass wir mit vollem Atem bei der Sache waren oder so. Man hätte ja irgendwas sagen können. Aber man stellt es dann einfach stillschweigend ab und sagt nichts mehr.
Auf Twitter haben sie aber was gesagt. So, ja, der Ton ist nicht so optimal. Wir sind dran.
Ja, wir sind okay. Dran.
Immerhin.
Da muss doch nur einer mal rauflaufen. Es ist ja nicht wie beim Podcast. Wenn wir jetzt hier einfach schweigen, dann geht die Sendung nicht weiter. Wenn ein Bellaretti auf seine Stummtaste drückt und einfach schweigt, dann passiert gar nichts. Ja. Die spielen einfach Fußball. Und das macht der sowieso dauernd, dass er mal kurz schweigt. Das heißt, irgendein Tontechniker kommt rein, winkt irgendein Handzeichen, die drücken beide auf ihren Mute-Button, dann sagt der Tontechniker, ihr Pfosten, nimmt das Mikro richtig und geht wieder, dann machen die das richtig, muten sich wieder, der Zuschauer merkt nichts. Das muss doch funktionieren, das ist mir unbegreiflich, weil wie viele Millionen kosten diese Übertragungsrechte und diese ganze Veranstaltung und die kriegen es nicht hin, ein Mikro richtig an einen Reporter, der das seit Multi-Jahrzehnten macht, dran zu knubbern.
Das
muss der auch selber in seinem Kopfhörer, die tragen doch Headsets. Das muss doch ein Bellaretti, der seit wie vielen Millionen Jahren Fußballkommentator ist und quasi mit Audio.
Ja, ist halt die gesprochen. Frage, wie laut, ist halt die Frage wirklich, wie laut ist das Studio? Das Stadion? Und wie laut dreht er sich selber? Also weißt du, wenn er sagt, nee, also ich kann meine Stimme nicht hören. Ich drehe mich immer ganz leise, damit ich nicht von mir selber abgelenkt, von meiner Brillanz abgelenkt werde.
Ja, aber dann hört er Sandro doch auch nicht. Er hat doch einen Kopfhörer wahrscheinlich auch.
Ja, aber
auch.
Er kann doch.
Ach so, du meinst,
er
lässt
sich. Er sagt Sandro, seinem Tontechniker, ey, mach mich mal leise und.
Ach so, ja gut, okay, aber dann müsste Sandro gehört haben, dass der schnauft. Aber gut, der ist kein Tonprofi, dem würde ich es vielleicht noch verzeihen.
Aber also, der ist das vom Platz wahrscheinlich angeht, gewöhnt, dass irgendjemand hinter ihm steht.
Dass sich irgendwann hinter ihm anschnauft, das ist normal.
Was ja. dieses Klicken angeht, ich kenne das aus Podcasts, dass es immer so klingt, als würde jemand mitschreiben, so mit so einem Filzstift.
Stop it.
Und da glaube ich, und zwar in einer Menge, dass ich glaube, dass das irgendwann irgendwie vom Programm erzeugt wird oder vom Mikrofon oder so. Dass es nur so klingt, als würde man immer so. Naja, aber wo das Klicken herkommt, keine Ahnung.
Ja, das war jedenfalls zur Halbzeit auch weg. Ja, also sehr unprofessionell. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ich will jetzt nicht hier irgendeine Diskussion von meine Gebühren oder so antreten, aber einfach die schiere Wuchtigkeit dieser ganzen Operation EM und die kriegen so einfache Sachen wie ein Mikrofon zum Mundabstand einstellen, nicht auf die Reihe und brauchen 45 Minuten, um das zu merken. Wo halb Twitter schon komplett durchgedreht ist. Aber ansonsten, deutsche Mannschaft, Stefan, überstehen wir die Vorrunde oder?
Hoffentlich nicht.
Ja.
Ich muss ja immer meinem Sohn jetzt erklären, wenn er aus dem Kindergarten kommt, warum ich keine Deutschlandfahne habe und warum ich ein Vaterlandsverräter bin. Das ist nicht so einfach, einem Sechsjährigen das zu erklären. Na gut, ich tue mein Bestes. Also Stefan, kommen wir durch die Vorrunde? Wir alle?
Naja, wenn wir die nächsten zwei Spiele gewinnen schon.
Ja.
Jetzt spielen wir gegen Portugal und danach?
Ja, geil.
Ungarn.
Da habe ich ja direkt Hoffnung.
Ungarn gegen
beide gewinnen,
auch
oder
schon
was?
Mal, war auch schon mal in der Vorrunde nicht so gut.
Ja gut, aber gut,
vielleicht ein paar andere Leute jetzt am Start.
Ja.
Müssen wir wirklich beide gewinnen, oder?
Ich glaube, selbst wenn wir jetzt das Portugal-Spiel verlieren, wird es schon sehr eng.
Es gab bisher noch keinen EM-Teilnehmer, der die ersten beiden Spiele gewonnen hat, verloren hat und dann weitergekommen ist.
Ja gut, man könnte ja auch unentschieden spielen, ne?
Ja.
Auch, oder?
Aber so auf ein Unentschieden gehen ist einfach nicht so gut. Fragt Ted Lasso, der sagt ja auch. No tie.
Okay. Ja, bin ich gespannt. Freut mich.
Ein paar andere Leute jetzt mit Ungarn. Fällt mir dieser blöde Michael Jordan-Witz ein. Habt ihr den gelesen?
Nee.
Michael Jordan wird gefragt irgendwie, ob sein damaliges Team in der Lage wäre, die heutigen Lakers zu schlagen. Und er meinte, ja, 10-8 oder so, würden wir die schon schlagen. Ja, warum? Warum so knapp? Naja, die meisten von uns sind ja jetzt über 60.
Ja.
Schöner Scherz.
Schöner Scherz.
Bisschen vorhersehbar, aber schöner aber Scherz.
Ja. Wenn du schon die ganze Zeit schlechte Witze erzählst, dann erzähle ich jetzt auch
ja, genau.
Lass uns zum nächsten Thema kommen. Das moderiere ich jetzt mal an, weil ich denke, dass es der Stefan hier reingeschrieben hat.
Ja, ich habe dich getippt.
Außer der Christoph hat ein Smart Home installiert.
Nee.
Was möchtest du über I.O. Broker mal wieder berichten?
Einfach nur Hinweis an alle, macht vernünftige Backups. Ich richte nämlich gerade alles wieder ein. Irgendwie ist mir meine USB-Karte hat sich verabschiedet.
Ja, das habe ich auch schon mal hinter mir.
Und dann war halt plötzlich alles weg. Und,
wie sagt der Bob immer? Ist wahrscheinlich nicht von dir, Bob, aber von dir habe ich es gehört. Kein Backup, kein Mitleid.
Ja, das ist nicht von mir, aber ich sage das oft. Nee. Ja, ich bin aber da tatsächlich beim IO-Broker, kann ich mitfühlen, Stefan.
Ja, I.O. Broker, Blacks, alles, was auf dem Raspberry drauf lief, hat sich verabschiedet und das ist natürlich echt ätzend.
Ja. Und ich war das jetzt eine besonders billige SD-Karte oder hast du dir an der Front nichts vorzuwerfen? Weil mir ist nämlich auch schon eine SanDisk abgefrickelt. Also es ist so, es schützt auch nicht, wenn man da irgendwie 3 Euro mehr ausgibt, so scheinbar. Die Dinger haben halt nur eine gewisse Lebenszeit und dann sind sie durch.
Ja, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, was das für eine war. Ja, sie ist jedenfalls, irgendwie mag sie nicht mehr. Vielleicht kriege ich sie auch nochmal irgendwie zum Leben erweckt, aber ich möchte sie halt jetzt nicht mehr nutzen, weil morgen kann sie wieder weg sein.
Ja, ja.
Und das Schlimmste ist ja, das Ding macht ja morgens unsere Kaffeemaschine an.
Oh Gott.
Ja, ja. Dann kommst du runter, Kaffeemaschine aus. So haben wir es ja überhaupt bemerkt. Ja, die macht doch abends noch schönes Licht an und alle möglichen anderen Funktionen und die Bar und gut, die nutze ich im Moment nicht, aber ja, das macht das alles noch auch, aber ja, morgens kein Kaffee. Und dann stehst du da so, oh, die Kaffeemaschine ist ja jetzt quasi 2 Tage hintereinander. Ich muss mal gucken. Mist, ich komme nicht auf diesen Recipe drauf. Okay, dann stöpsel ich den mal an den Monitor und dann starte ich das Ding mal und dann ja, melde da ganz seltsame Sachen und ja, jetzt habe ich heute angefangen, zumindest mal so die ersten Funktionalitäten wieder zu installieren, inklusive eben diese Steckdose, die die Kaffeemaschine anmacht und ja, ich hoffe, dass wir morgen früh ab 6 Uhr zumindest die Kaffeemaschine vorheizen.
Ja.
Gut, im Moment ist ja auch die Temperatur jetzt nicht so weit. Es hat ja eh 40 Grad draußen, da ist es nur noch 50 Grad, bis es bei 90 ist und dann ist es ja schon fast warm. Ist ja viel besser als im Winter.
Ja, sparst Energie. Und ja. Im Winter kannst du sie fürs Heizen der Wohnung sowieso brauchen. Also musst du ja Spaß ja, dann am anderen Ende wieder ein. Ist
immer warm.
Ja. Hast du jetzt dann irgendwie das Gefühl, dass du jetzt irgendwie so Sachen, die du mal irgendwie eingerichtet hattest, wo du aber immer das Gefühl hattest, eigentlich müsste man das nochmal neu machen, war nicht so 100% nachdem man es eine Weile in Benutzung hat, wo du jetzt denkst, jetzt muss ich es eh neu machen, jetzt mache ich es besser und anders? Oder machst du wieder genauso wie vorher?
Nee, nicht genauso. Also so ein paar, ich hatte auch ganz viele so Debug-Meldungen, die mir ins Telegram oder wie heißt dieses andere Push-Dienst, Pushover,
ja.
Die mir da reingepusht wurden, wo ich halt irgendwelche Informationen bekommen habe und eh schon dachte so, ah ja gut, das brauchst du eigentlich alles, das musst du mal alles ausschalten. Und so Sachen fliegen dann natürlich jetzt weg, wobei natürlich, wenn man es neu einrichtet, brauchen wir es erstmal wieder die ersten 3 Wochen. Aber ich würde es halt jetzt irgendwie eleganter lösen, dass ich das schneller wieder entfernen kann und so. Ja. Und ja, aber oh, was hat sie denn da noch drin und wie ging das denn nochmal und wie kommst du jetzt an die Steckdose, dass du die wieder, oh, das ist schon alles ein bisschen, wenn du das mal, weißt du, so einmal eingerichtet und dann musst du darauf wieder zugreifen.
Ja, klar, man vergisst das ja total schnell.
Ja.
Ich hatte auch tatsächlich meine Benachrichtigungen, die mir immer Bescheid sagen, wann ich morgens die Fenster zumachen und abends wieder aufreißen soll. Die hatte ich komplett vergessen über den Winter, weil da sind die ja nie gekommen. Die kommen ja nur an Tagen, wo es projiziert über 30 Grad hinausgeht. Ich hatte das, glaube ich, schon mal irgendwann hier erwähnt. Und jetzt gerade vor 3 Tagen oder so kam es zum ersten Mal wieder. Und dann hast du plötzlich so eine Push-Nachricht, so, mach mal die Fenster jetzt zu, weil wird heute heiß. Und jetzt ist es draußen plötzlich wärmer als drinnen. Und ich so, ach stimmt, das hatte ich auch mal irgendwann eingerichtet. Kam dann jetzt wieder raus, war ein Jahr abwesend.
Ja, das wollte ich zum Beispiel auch nochmal einrichten, aber war ich nie dazu gekommen und jetzt werde ich das sicherlich auch nochmal machen. Und auch dieses, ja, wenn keiner zu Hause ist, dann noch ein paar Funktionalitäten hinten dran hängen. Da war ich auch ein bisschen ungenau beim letzten Mal. Irgendwelche Roboter, die dann los sind. Da habe ich, glaube ich, mal diesen Screenshot geschickt. So. Okay, es ist keiner zu Hause. Der Robby genießt seine Freiheit und fährt los.
Sehr gut. Das kannst du mit, also so. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt ist mit Spielzeug, da wo der Roboter fährt. Aber spätestens, wenn das zweite Kind groß genug ist, kannst du es, glaube ich, komplett eintüten. Den Roboter nach Zeitsteuerung fahren lassen. Ging mal, bevor wir Kinder hatten. Das kannst du mittlerweile komplett knicken.
Bei uns hat er neulich das Lego zur Seite geräumt. Das war recht schön. Also geht so.
Bei mir reißt er dauernd das Kabel vom Fernseher aus der Wand, und weil ich das nämlich mit Bobbycars schütze, und dann haben die Kinder die Bobbycars weggeräumt und dann kommt er wieder ans Kabel.
Wie wär's, wenn du es weggeräumt, ist natürlich gut.
Wie wär's, wenn du es anders schützt oder einfach anders verlegst? So?
Ja, ich weiß.
Ich glaube, sowas wie Duct Tape könnte dir helfen.
So, könnte oder, man machen. Oder
Kabelorganizer.
Ja, ich habe
so ein
Provisorium. Das mit den Bobbycars klappt doch ganz gut.
Ja.
Nee, tut's nicht. Ich hab mittlerweile eine Hassliebe zu diesem Roboter. Wenn ich den höre, wie der losfährt, denke ich, runter ins Wohnzimmer rennen, ihn aufhalten.
Das geht mir auch so
nicht. Das heißt, du lässt ihn immer noch zeitgesteuert fahren, obwohl du weißt, dass das immer scheitert?
Ich sollte das nicht tun, ja.
Also wir starten ihn eigentlich nur noch von Hand.
Ja, das mache ich auch. Ich halte ihn dann an und denke mir, nachher, wenn ich dann aus dem Haus gehe, dann werde ich ihn anschalten. Und dann komme ich zurück und denke mir, ach ja, der Roboter, den wolltest du anschalten. Da denke ich halt garantiert nicht dran, den anzuschalten, wenn ich gehe.
Also ich finde das auch irgendwie total nervig, wenn der läuft, wenn ich da bin.
Oh, furchtbar. Respektlos ist das.
Ja, genau.
Nee, also seit der Pandemie sind wir ja nie weg. Insofern fährt er immer, wenn wir da sind, jeden Tag mehrfach.
Würde ich wahnsinnig werden. Ich kriege richtige Aggressionen, wenn er anfängt zu piepsen, wenn er losfährt.
Der macht schon diese freundlichen Geräusche. Ich fahr jetzt los.
Halt's mal!
Wir haben den einen oben, zwei Stockwerke über mir, wenn ich hier unten im Keller sitze und der oben seine lustigen, fröhlichen Geräusche macht.
Genau. Was ist denn mit euch falsch?
Jetzt ist er unter das Bett gefahren und hat sich da irgendwie totgefahren. Ich hatte noch keine Zeit, den wieder zu retten. Es tut mir leid, jetzt steht er da. Pech.
Nee, ich muss auch sagen, ich habe da so eine Hassliebe mittlerweile mit dem Ding. Ich
bin nach wie vor sehr freundlich meinem Roboter gegenüber eingestellt. Mein Sohn betrachtet den auch als seinen besten Freund und stürzt sich immer auf ihn.
Nee, die Rosa hat auch Angst.
Ja, meine Tochter hatte auch Angst, als sie so in dem Alter war. Und mittlerweile ist er und sie, das ist so, sind sich gegenseitig egal. Aber mein Sohn, der geht immer voll drauf auf den und stürzt sich auf ihn und tritt von vorne gegen diesen Berührungssensor, was den Roboter natürlich dann völlig aus dem Tritt bringt, weil er plötzlich Hindernisse sieht, die gar nicht da sind.
Das stand doch da noch gar nicht.
Genau, und dann wird dieses Laser-Entfernungsding blockiert, indem mein Sohn seine Hände oben auf das Ding drauflegt, das ihm natürlich auch das Fahren schwerer macht. Und dann sieht er auch noch Hindernisse, die da nicht sind und die dann plötzlich ihre Position ändern oder sich mitdrehen, wenn er sich dreht, was den dann endgültig verwirrt. Und wenn er die hinterher dann, er schickt ja immer am Ende so eine Abdeckungskarte, wo er dir eine Karte der Wohnung zeigt, was er gesaugt hat und was nicht. Und dann siehst du diese Karte und an der Stelle, wo er dann verwirrt wurde, hast du dann so ein
komisches Objekt.
Manchmal geht der ganze Raum in so ein Dimensionsverschiebungsloch oder so. Also da siehst du dann, du erkennst so Teile deiner Wohnung und da hinten ist dann einfach alles im Arsch. Und du weißt auch, auf dem Heimweg hat er sich verfahren, weil er es stimmt dann einfach nichts mehr. Alles, was er so gemessen hat, ist dann komplett in die Binsen, wenn sowas passiert. Also wenn mein Sohn angreift, ist der Roboter danach meistens, musste ihn dann pausieren und neu starten oder so. Deshalb ihn eigentlich immer versuchen, davon abzuhalten, auf das Ding loszugehen, aber manchmal ist er extrem schnell mittlerweile. Und Roboter fangen gehört zu seinen Lieblingsspielen.
Sehr schön.
Ja.
Wie sind wir denn da jetzt wieder gelandet?
Über Heimautomatisierung natürlich.
Ach, stimmt. Ja, okay. Ja.
Ja, jedenfalls bin ich ja jetzt gerade dabei, die ganzen Sachen wieder einzurichten und Festplatten wieder richtig zu mounten, dass die auch dranbleiben und fürchterliche Sachen.
Ja, ich habe das letzte IO-Broker-Spielerei, die ich gemacht habe, war mein Elektroauto da rein zu knuppern und dann irgendwie Verbräuche auszurechnen und irgendwie so lustige Graphen zu plotten, so Durchschnittsverbrauch in Abhängigkeit der Außentemperatur und so. Und da sieht man tatsächlich Zusammenhänge, ist ganz lustig. Also im Winter verbraucht es halt mehr und Frühling
guckst du auch, wer fährt. Weil wenn die Gattin fährt, wird sie ja zurückhalten. Das haben wir ja, haben wir das in der Sendung oder vor der Sendung besprochen?
Glaub, nee, das war vor der Sendung.
Vor der Sendung, ja, da wird es zurückhalten. Nee, das habe ich jetzt noch nicht ausgewertet. Aber ist tatsächlich
weil
so,
wir im Rollenstereotyp, Geschlechterstereotyp fahren wie die Sau, weil Männer mit Elektroautos immer fahren wie die Sau, dass allen schlecht wird, bis sie ins Auto kotzen. Und meine Frau schaltet erstmal den Eco-Gang ein und fährt besonders zurückhaltend, was ich nicht verstehen kann.
Tja, meine Frau ist heute einfach Umwege gefahren, die überhaupt nicht nötig waren. weil sie sich nicht getraut hat, da links abzubiegen, wo man eigentlich links abbiegen darf, weil sie dachte, das darf man nicht. Und dann hat sie eine Rundfahrt durch Wohngebiete gemacht, die vollkommen unnötig waren.
Oh, da bei euch,
das wertest du auch
aus? Bei euch aus dem,
nein, das hat sie mir erzählt. Dings,
so. Da habe ich mich auch mal bös verfahren bei euch. Da bin ich auch durch Gassen gefahren, wo ich nicht sicher war, ob ich da durchfahren darf und soll. Das war so, wenn man bei euch über so Richtung Pyramide schaut und dann dahinter irgendwie.
Ja, weißt du wo? Ja, ja, ja.
Da kann man ganz seltsam fahren.
Das stimmt, das ist viel Einbahnstraße, ja, weil das ist alles sehr alt hier, diese dörfliche Bebauung. Und die ist mit dem Verkehrsaufkommen nicht mitgekommen so richtig, weil sie halt sehr eng bebaut ist. Weshalb man hier so ziemlich alles zur Einbahnstraße erklärt hat, weil es anders eh nicht gehen würde. Und wenn man das nicht weiß, wie, dann kann man sich da ordentlich verfransen.
Ja.
Ja. Ach, nee, aber es ist tatsächlich so, jetzt sehe ich auf diesem IO-Broker oder beziehungsweise Grafana, also mit IO-Broker sauge ich die Daten rein und mit Grafana plotte ich das dann. Da sieht man tatsächlich so, dass der Verbrauchsidealpunkt bei dem Auto liegt, so wenn es draußen so 22 bis 25 Grad hat. Da ist der Verbrauch am niedrigsten. Da drunter benutzt du ja dann vermutlich die Heizung und weiter drunter mag die Batterie auch nicht so, da ist der Wirkungsgrad nicht mehr so geil. Geht also der Verbrauch nach oben und darüber jetzt benutzt man natürlich massiv Klimaanlagen. Und da, demzufolge geht der Gesamtverbrauch auch wieder hoch. Also das kann man sehr gut ablesen, wenn man so Sachen plottet. Das ist ganz lustig. Erfasst sich halt so nebenbei. Ich muss ja nichts machen. Es läuft einmal eingerichtet, rennen die Daten da jetzt in die Datenbank rein und dann kann man dann irgendwann mal später gucken, was man da so mit anstellen kann. Die Daten hat man jetzt erstmal.
Wenn man sie sichert.
Ja. Back it up heißt das der Adapter, den ich einsetze. Ich weiß nicht, ob du einen anderen.
Ja, den hatte ich auch installiert und habe halt auf die USB, also nicht USB, auf diesen, den Chip, glaube ich, das Backup drauf gemacht oder nicht gewusst, ja, wo das ist und dann, ja.
Dropbox, es hat eine Dropbox-Integration.
Ah.
Dann ist das Zeug offsite und dann ist das weitestgehend safe. Also ich kann es natürlich auch woanders, irgendwie NAS hast oder sowas, keine Ahnung, was auch immer für dich funktioniert, aber ich lasse es in die Dropbox reinrennen.
Ja, das ist eigentlich ganz gut.
Ja.
Ja, gut, also falls jemand sowas wie IO Broker oder so nutzt, denkt dran, macht vernünftige Backups. Ich habe das für euch getestet. Macht wenig Spaß.
Ich habe auch mitgetestet. Ich schließe mich der Meinung an. Hau den Jingle rein.
Ja, in der letzten Woche musste ich da irgendwie zu früh abbrechen.
Hast du die Sendung abgespeckt?
Ja, habe ich die Sendung spontan abspecken müssen. Heute fährst du die Sendung, das wäre dann egal. Dann gehe ich. Wenn jetzt hier gleich schreit, irgendeine schreit schon.
Irgendeine schreit.
Ja, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Ich gehe mal hoch, vielleicht komme ich zurück oder nicht. Bis gleich.
Alles klar. Sehr lustig.
Ciao.
Tschüss.
Ja, dann Christoph. Nachdem die Kategorie letzte Woche ausgefallen ist, ich weiß nicht, hast du den Wert von letzter Woche noch oder willst du jetzt direkt eine überspringen?
Ich habe ihn nachgetragen, auf der Seite steht er. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich glaube, es ist nicht viel passiert in den letzten zwei Wochen. Ich bin bei 79,2. Das heißt bei 2,8 Kilo minus. Das heißt, die Tendenz ist schon noch da, aber
ja, letzte Woche waren 2,7, hast du hier reingeschrieben. Ich habe gerade mal den Artikel aufgenommen.
Ja, genau. Es ist nicht viel passiert in den letzten zwei Wochen. Es ging auch immer mal wieder hoch. Ich habe auch wieder Tage gehabt, wo ich dann bei 80 war und dann ging es wieder runter.
Also es bewahrheitet sich, was deine Mutter über dieses Weight Watcher, ja, was sie da gesagt, ja, hatte, dass die 3 Kilo.
Die ersten 2 Kilo sind einfach, aber die 3 Kilo zu erreichen sind schwer.
Ja, du bist so kurz davor.
Ich halte mich immer noch sehr stark an die Vorgaben, also ich tracke immer noch alles, was ich esse. Ich tracke mittlerweile so gut wie keine Aktivität mehr, um da mich nicht zu bescheißen, sondern ich lasse automatisch tracken durch mein Handy, also der Schritte zählt. Also im Endeffekt werden nur die Schritte reingetrackt und so, wenn ich irgendwie renne oder so oder Fahrrad fahre, das merkt das diese Google-App ja auch.
Aber wenn du jetzt an einem Ort feststehst und dabei
Genau.
Wie bekloppt, also, mit einer Schaufel Zeug schaufelst dann.
Genau, das, wenn ich das wie bekloppt mache, dann trage ich das eventuell die Differenz noch nach. Also bin ich mittlerweile ziemlich zurückhaltend mit. Also ich habe mittlerweile so am Tag ungefähr 300 Kilokalorien, die auf mein Budget mit draufkommen, die ich eben noch veressen kann. Und ich habe ziemlich, also ich habe mich ziemlich dran gehalten, muss ich sagen. Ich hatte, ich hatte einen Cheat Day in den letzten 2 Wochen oder so. Also der war auch ordentlich. Ja, genau, ich hatte im ganzen Monat bisher nur einen Cheat Day.
Da ist er wieder.
Genau. Der hatte 943 Kilokalorien zu viel. Das ist schon saftig. Obwohl ich an dem Tag 600 verbrannt hatte, da hatte ich irgendwie hart geackert. Genau, war 12.000 Schritte
gegangen. Und dann noch ein Schwein gegrillt.
So ungefähr, ja. Ich muss gerade mal gucken, was habe ich denn da gemacht? Ach genau, da waren wir am Geburtstag, da habe ich dann Kuchen gegessen. Kuchen ist eine Katastrophe.
Oh.
Ein Kind. Und dann haben wir abends noch gegrillt und da habe ich es komplett krachen lassen mit Spare Ribs und weiß der Teufel was. Es war völlig ausgeufert. Also und dann.
Ja, aber dafür sind doch so Cheat Dates da, oder? Also.
Genau, und dann habe ich abends noch Eis gegessen. Also es war eine Katastrophe. Und Peanut Flips, also Erdnuss Flips. Also da habe ich es wirklich. Genau, also an dem Tag habe ich 3.500 Kilokalorien gegessen. Aber du hast vollkommen recht, dafür sind so Cheat Dates da. Und sonst habe ich im ganzen Monat noch keine Überschreitung. Deswegen, also für mich nicht ganz plausibel, warum es nicht runtergeht. Es geht aber auch nicht hoch. Also von daher, es geht halt momentan so ganz, ganz langsam runter. Von daher, ja, ich bin aber, also ich muss sagen, ich bin langsam skeptisch, dass das Ziel, was die App sich ja gesetzt hat, dass das erreichbar ist, weil ich soll ja, glaube ich, bis Mitte Juli soll ich bei 74 sein, also 8 Kilo, halte ich für nicht machbar, also außer es geht jetzt plötzlich schneller.
Wie weit ist es jetzt noch? Jetzt noch 8?
Nee, insgesamt 8. Ich habe jetzt 2,8 und insgesamt will ich 8 runter.
Mhm.
Das halte ich nicht für realistisch, ehrlich gesagt.
Kann natürlich sein, aber dass die App dir jetzt irgendwie zudreht. Okay, und ab sofort nichts mehr.
Genau, die App wird jetzt radikal. Jetzt genau. Angeteasert, jetzt machen wir zu.
Ja, wäre natürlich Jojo-mäßig nicht so schlau. Aber ja, ich bin gespannt. Also ich bin sehr gespannt. Soll ich mittlerweile sagen, wie sie heißt? Oder?
Das musst du selbst entscheiden.
Ja, bist du denn noch überzeugt von der App?
Ja, wie gesagt, ich habe mittlerweile, ich kann es kaum glauben, dass das am Ende noch irgendwo hinkommt, beziehungsweise irgendwo kommt das schon hin, aber ich glaube nicht, dass ich das erreichen werde, was ursprünglich geplant war, aber ich nehme langsam ab, von daher, das ist ja eigentlich das, was man will, ja, und wenn das halt jetzt in dieser Zeit, in diesen, ich weiß nicht, 14 Wochen eben nicht 8 Kilo sind, sondern nur 4 oder so, dann ist das ja eigentlich auch nicht verkehrt. Also von daher, also die App heißt Yasio mit Y vorne. Und wie gesagt, wie ein das soll
aus IO Broker, Bob, oder?
Yet another zombie infestation opportunity. Irgend sowas.
Und wie gesagt, es ist keine Werbung, sondern es ist ein Selbstversuch. Aber es ist jetzt, mittlerweile bin ich so überzeugt, dass ich sage, ja, das vom Grundprinzip glaube ich daran. Vielleicht versprechen sie Dinge, die sie nicht halten können. Das kann sein. Aber insgesamt erzeugt es bei mir hat es bei mir schon erzeugt, dass ich einfach jetzt doch mehr darauf achte, was ich so zusammenfresse und oder eben auch nicht. Und eben das Budget einzuhalten. Also ja, das.
Okay.
Insgesamt glaube ich schon dran. Wir gucken mal weiter.
Du hast beim letzten Mal oder vorletzten Mal erzählt, dass deine Mutter das auch nutzt. Wie geht es ihr? Weißt du das?
Die ist total begeistert davon. Also bei der funktioniert es auch gut. Die hat ja ein viel weniger Abnahme-Dings. Sie hat, glaube ich, angegeben, dass sie nur 300 Gramm pro Woche abnehmen will. Und das klappt ziemlich gut. Und sie ist vor allem überrascht davon, wie viel sie essen darf. Also sie hatte erst gedacht so, oh je, das ist ja furchtbar wenig. Aber dadurch, dass die Schritte eben wieder auf das Budget draufgerechnet werden, hat sie auch gemeint, dass also in der Regel darf sie 2000 Kilokalorien essen und da kommt sie gut mit hin. Und mit der Abnahme, ja, die ist bei ihr halt okay, geringer, aber sie funktioniert. Also, aber wie gesagt, ich hänge zwischen 2 und 3 Kilo, was laut Weight Watchers oder meiner Mutter wohl so der Knackpunkt sein soll. Mal gucken, wie das so weitergeht.
Ja gut, aber wenn jetzt irgendwann der Durchbruch kommt, dann sind 5 Kilo auch mal ruckzuck.
Vielleicht, ich weiß.
Wieder drauf.
Wer weiß, ja.
Tja. Na, ist doch schön, dass es da nach wie vor, vor allen Dingen, dass du nach wie vor dabei bist, jetzt mal vom Ergebnis oder Zwischenstand mal unabhängig.
Ja, genau.
Oft legt man ja so eine App dann auch einfach weg. Also vielleicht funktioniert es auch, dass wir diese Kategorie mit dem Jingle eingeführt haben, dieses
Selbstpressure,
was du dir auferlegt hast. Ja, ja, genau. Klar.
Ja, ja.
Ist doch schön. Genau.
Ja.
Na dann, Stefan, noch einmal auf die Kapitelmarkentaste drücken, wenn du da gerade eine Hand frei hast.
Ja.
Letzte Kapitelmarke. Christoph muss uns sagen, was wir in der kommenden Woche anschauen werden oder bis zur kommenden Woche.
Ja, ich hatte 2 Filme zur Auswahl und habe dann meine Frau entscheiden lassen, welchen wir schauen. Das heißt, wenn er euch nicht gefällt, müsst ihr euch bei der beschweren.
Es kann gut und schlecht sein, wenn man das so macht.
Ja gut, wenn du nur 2 zur Auswahl gibst, dann willst du den Zombie-Film oder den Zombie-Film?
Ja gut, wenn du es so machst, ja, es könnte jetzt hin zu irgendeiner fürchterlichen Romanze gehen, wo wir sagen, oh, hätte ich auch den anderen genommen. Es kann aber auch weg von dem Horrorfilm gehen, was uns dann entgegenkäme. Also.
Nee, es waren beides keine Romanzen, sondern beides eher so Sozialdramen. Und zwar werden wir schauen einen indischen Film.
Oh nein. Wobei der letzte war ja gut, den wir geguckt haben.
Eben, einen indischen Film, er ist ein bisschen länger.
Oh nein.
Nee, er ist 1:49, also er ist nicht so super lang.
Oh
ja,
das geht
doch. Und er heißt Skater Girl und handelt von einer Teenagerin irgendwo in Indien auf dem Land, die Skateboard fahren lernen will.
Der ist doch aber auch schon älter, oder?
Nee. 2021.
Ach, dann habe ich. Ja, okay.
Ja, genau.
Dann habe ich irgendwie darüber gelesen, irgendeine Aktion, die da drunter liegt oder so. Oder ist das eine Verfilmung von wahren Begebenheiten? Kann das sein?
Keine Ahnung.
Irgendwas sagt mir das, aber vielleicht verwechsel ich auch was. Vielleicht war es auch Afghanistan. Ja, egal. Gut,
ja.
Also Skater Girl. Nicht Skater Boy. Wir sind hier nicht bei Avril Lavigne, sondern in Indien. Das schauen wir bis zur nächsten Woche. Und ansonsten die Kommentare. Wir hatten früher mal 21 Kommentare pro Folge, haben wir rausbekommen. Da gilt es wieder hinzukommen. Ihr Hörer und Hörerinnen wissen, was zu tun ist.
Wir antworten auch in der Regel auf die Kommentare. Also die verpuffen nicht irgendwo im Raum. Ihr könnt gerne schreiben. Und ihr könnt auch gerne, da freue ich mich auch
drüber. Mir schon wieder, das kann doch nicht sein.
Ich finde es nicht.
Ich mach mal hier. Noch ein bisschen, mal kurz den Popschutz hier beiseite. Es ist schon echt schwer. Ich muss hier extra den Popschutz abbauen, damit ich das überhaupt hinbekomme. Was machen die da im ZDF?
Genau, was wollte ich gerade sagen? Wir antworten auf Dings. Ach genau, worüber ich mich auch freue, ist wirklich ausdrücklich, wenn ihr diese Folge irgendwann später hört, ruhig auch viel später, wenn ihr die in einem Jahr oder in 2 Jahren hört, antwortet ruhig auf die. Oder schreibt ruhig was in die Kommentare. Ich antworte darauf. Also ich freue mich auch über Kommentare zu ganz alten Folgen, die mich dann vielleicht auch an alte Folgen erinnern, die ich schon längst vergessen habe.
Da hast du jetzt heute gerade einen Kommentar bekommen, auf den du antworten musst.
Ja, siehst du, dann werde ich es mal machen.
Ja, mach das mal.
Echt, von wann?
Björn hat kommentiert, Folge weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe den Kommentar vorhin gelesen, aber ich habe ihn jetzt gerade nicht auf der Pfanne. Aber ich weiß, dass ich dachte, mal gucken, ob Christoph das sieht, weil ich glaube, es geht an Christoph.
Ja, das sehe ich schon.
Alles genau, es war zu dieser Queen.
Dauert vielleicht
weiß ich es wieder. Es war zu dieser Queen-Folge, wo du die ganzen Songtitel in den Artikeltext reingearbeitet hast.
Mhm.
Genau, da kam ein Kommentar. Ja, also, auf die Kommentare, fertig los und bis dahin. Nächste Woche Indien-Film, Skater Girl. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.